Bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben, muss ich auf eine Sache aufmerksam machen. Es ist ein technisches Problem aufgetreten, dass am Anfang dieser Folge ich sehr laut zu hören bin und Stan leider nur sehr leise. Irgendwie hat das Mikrofon nicht richtig funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr trotzdem zuhört, weil ab Minute 20 sind wir dann beide gleich laut zu verstehen, sozusagen Stan und ich. Also entweder ihr geht da durch, es wird dann irgendwann besser, oder ihr spult direkt zu Minute 20. Auf jeden Fall würde ich mir sehr wünschen, dass ihr zuhört, weil das Gespräch nicht nur sehr unterhaltsam, sondern absolut lohnenswert ist mit viel tollem Inhalt. Da kann man also ganz viel für sich daraus ziehen. Genau, aber ab Minute 20 wird es auf jeden Fall besser. Genau, und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß euch. Es ist wieder Freitag, es ist wieder 18 Uhr, Zeit für Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit. So, ihr Lieben, ich hatte es euch schon angekündigt auf der Instagram-Story. Ihr habt es eventuell gesehen oder auch für diejenigen, die nicht auf Social Media sind, nicht. Bei mir ist Stan Benz. Stan und ich haben uns über einen gemeinsamen Bekannten im Internet kennengelernt. Und Stan ist einfach der Experte, wenn es um Dinge wie Limiting Beliefs, also limitierende Glaubenssätze geht. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, weil einfach Stan da die super Expertise hat. Stan, mein Lieber, würdest du dich bitte einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, woher du kommst, für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, okay. Ich bin Stan Benz.
So weit, so gut.
So weit, so gut. Ja, ich bin Coach seit über 20 Jahren, vor 25 Jahren in dieses Thema richtig reingerutscht. Ich komme ursprünglich von der Bühne, also auch Radio und Fernsehen alles durch und Synchronsprecher und so weiter. Das heißt, Kommunikation war immer dabei. Und mit dem Coach-Sein habe ich sehr viele Sportler und auch Sportmannschaften, Spitzensportler, Spitzenmannschaften trainiert im Fußball, im Eishockey, im Basketball demnächst dann hoffentlich auch. Und habe aber vorrangig den Weg gewählt, mit Unternehmern und Führungskräften zu arbeiten. Wobei meine Reputation habe ich gewonnen, tatsächlich, weil ich Menschen aus Krisen geholfen habe. Aus tiefen Krisen, wo sie schon lange drin stecken. Hilft vielleicht auch, ich bin ja selber Dozent, aber auch Student, noch bei Anthony Robbins in Kalifornien eingeschrieben, an seiner Privatakademie. Und ziehe da auch eine Menge raus und bin da auch sehr geprägt von dieser strategischen Intervention. Also das humanistische, lösungsorientierte Coaching nach Steve DeShazer, für den das was sagt. Auf jeden Fall ist die Prägung sehr nach vorne ausgerichtet. Soll heißen, mich interessiert nicht, wann dann Mama dir das erste Mal den grünen Pulli nicht gegeben hat oder sowas. Ja. Sondern es ist eine andere Herangehensweise. Die lässt sich heute auch super gut darstellen und erklären, warum es Sinn macht, anders vorzugehen. Ich bin aber kein Feind von anderen Techniken oder sowas, sondern ich glaube, wir brauchen mehr Breite, weil jeder Mensch ist ja anders. Und jeder Mensch braucht einen etwas anderen Ansatz, irgendwie so ein bisschen anders Herangehensweise. Für jeden bedeutet etwas anderes, selbst wenn man ihm das Gleiche diagnostizieren würde, ja?
Und also ganz individuell.
Völlig individuell betrachtet. Und deswegen glaube ich auch, dass in der Breite das Ganze auch Sinn macht, sich aufzustellen. Ich selber habe auch, ich springe im Coaching zwischen den ganzen Dingen, je nachdem, was gerade gefordert ist, je nachdem, was mir mein Coachy sozusagen zuwirft. Oder manchmal, du bist mittendrin und denkst, wir sind auf einem super Weg, und dann kriegst du auf einmal eine Mimik oder nur einen Augenzucken an einer Stelle, wo du denkst, das gehört da nicht hin.
Ja, ja.
Und dann bist du schon wieder auf einem anderen Pfad.
Ja.
Da musst du auch darauf reagieren können, umspringen können.
Ja, 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 absolut. Was mich jetzt ja hierher führt zu dir, sagte ich ja schon, dass ich ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit Interessentinnen, also Interessentinnen sage ich deshalb, weil es jetzt in der Regel Frauen waren. Einmal war ein Mann dabei, ein Ehemann, aber ich habe mit Frauen gesprochen. Und was mir sehr, sehr entgegengesprungen ist, obschon ich ja gar kein Therapeut oder irgendwas bin, keine Expertise in dem Bereich habe und so weiter, mir das also auch nie anziehen würde, den Schuh, ist es so, dass die Frauen mir sehr, sehr oft entgegenbringen, dieses, ja, ich würde gerne bei dir mitmachen und ich würde gerne mehr Ordnung, mehr Struktur, mehr Ablauforganisation und mehr Routine in mein Leben bringen, aber ich kann das gar nicht, weil ich bin ja so und so. Ich bin ja so unordentlich oder ich bin ja so inkonsequent oder ich bin ja. Das kommt also immer wieder, dass mir das so massiv aufgefallen ist, dass mir das fast in jedem Gespräch in irgendeiner Art und Weise begegnet ist, dass eigentlich der Wille da ist, aber irgendwie können sie diese Hürde nicht überspringen, weil sie ihr Gehirn mittlerweile so trainiert haben, sich das immer wieder zu sagen, dass sie es also ganz platt gesagt mittlerweile selber glauben. Und ich kenne das von mir auch, dass diese limitierenden Glaubenssätze so nach dem Motto, ach, wer will schon hören, was du zu sagen hast? Ach, wer will von dir schon irgendetwas wissen? Oder du bist doch auch viel zu uninteressant, so ungefähr, für die Welt. So, ne? Das kenne ich von mir auch. Und da würde ich gerne irgendwie mal ran, ja, wo kommt das her? Ist das überhaupt wichtig, wo das herkommt? Wie geht man damit um? Und wie wird man es los? Vor allen Dingen, wie geht man es an, head on, dass man also nach Möglichkeit die Geschichten weitestgehend irgendwie los wird?
Also ich kann sagen, im Coaching selber ist es völlig unwichtig, wo es herkommt.
Ja.
Für uns zur Erklärung, ein Verständnis zu bekommen, kann man das vielleicht mal mit betrachten. Aber es geht ja jetzt darum zu sagen, Mensch, wie werde ich es los?
Ja.
Ja, grundsätzlich. Was ist das überhaupt? Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind nichts weiter als persönliche Erfahrungen. Wir wissen ja, unterschiedliche Menschen glauben Unterschiedliches. Ja, und es ist enorm schwer, da an manche Dinge ranzugehen. Ich fange mal weiter vorne an. Wir alle haben so Paradigmen, also so das sind noch über den Glaubenssätzen, so Grundsatzeinsichten über die Welt.
Wie man zu sein hat, wenn man Mutter oder Ehefrau oder was weiß ich ist, zum Beispiel jetzt, in meinem Fall jetzt. Ja.
Auch die Sichtweise über die Welt, wenn ich zum Beispiel Menschen frage, wie ist die Welt entstanden?
Ja.
Ja, wenn du mir erzählst, wie die Welt entstanden ist, wir wissen ja, niemand von uns war dabei. Da bleiben Theorien.
Ja, ja. Und die können wir glauben oder nicht. Ne?
Konstrukte von unserer Sichtweise, die bauen auf unsere Gesamtsichtweise wieder von der Welt. Und wenn du mir also erzählst, wie die Welt entstanden ist, dann weiß ich per se erstmal nicht, wie die Welt entstanden ist. Ich weiß aber, eine unentscheidbare Frage, über die du eine Wahl getroffen hast.
Mm.
Und diese Wahl wird alle Werte, Regeln, Überzeugungen, die daran anlehnen, bereits einfärben.
Mm-hmm.
Du bekommst einen Horizont, über den du nicht mit mir hinausgehst.
Also wenn ich zum Beispiel auch jetzt gar nicht mal die Entstehungsgeschichte, aber wenn ich so ganz tief in mir drin glaube, die Welt ist böse und alle sind gegen mich und es wird sowieso alles nur am Ende negativ und dann bin ich auch tot, so ungefähr. Ja,
wenn,
ne?
Wenn du denkst, die Welt ist böse, dann kommen die Glaubenssätze alles gegen mich und so weiter.
Ja, ja. Es
baut sich alles darauf auf.
Ja.
Es gibt also so ein erstes Urding, was mich bremst.
Ja.
Ja. Und da bauen sich ganz viele Glaubenssätze an. Manche gehen über diese Dinge hinweg, sind da schon längst drüber, aber da bleiben so ein paar Glaubenssätze hängen. Sie sind trainiert.
Ja.
Ich bin nicht mein Glaube. Das ist bereits der Irrglaube, dass ich denke, ich bin der hier spricht.
Aber das ist ja schon wieder eine sehr konstruktivistische Sichtweise, ne?
Als ich zur Welt kam, da konnte ich nicht sprechen. Und
meine
Sprache bin nicht ich. Ich habe nur zufällig diese Sprache gewählt, weil ich zufällig in Deutschland geboren wurde.
Ja.
Ja, das Gehirn hat nicht gesagt, nein, ich bin nun mal Stan, egal wo ich geboren werde.
Ja.
Ich spreche Deutsch, ja, selbst in China, das hätte ich nicht getan. Also die Sprache ist erlernt, es ist nur kulturelles Erbe.
Ja.
Aber mit der Sprache, wir haben so viel Metaphern und so viel Dinge in der Sprache drin, mit dieser Sprache wird praktisch die gesamte Erfahrung unserer Vorfahren in uns hineingegossen, weil sie drücken in der Sprache, in den Metaphern ihre Erfahrungen aus.
Ja. Ja.
Und damit bekomme ich eine so massive Prägung,
mhm.
ja, praktisch wird mein ganzes Leben darin vorbereitet. Ja, die Sprache, die ich spreche, ist sehr prägend auf die Sichtweise der Welt.
Ja.
Ja, allein in der Wortwahl, die wir gebrauchen, den Wörtern, die wir gebrauchen, das werden Menschen, die mehrsprachig aufwachsen, erkennen, dass sie in unterschiedlichen Sprachen in bestimmten Situationen unterschiedliche Stimmungen kriegen.
Ja. War dieses berühmte Beispiel mit den Inuit, dass die so viele Worte für Schnee haben, die wir hier gar nicht haben, in dem Sinn, kulturell geprägt, in dem Sinne, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja, das ist interessant, weil du sagst, wenn du auf die Welt kommst, Babys auf der ganzen Welt brabbeln alle in einer Art und Weise. Ja. Also alle auf die gleiche Art und Weise und dann kommt erst die jeweilige Sprache. Ne? Also daran siehst du.
Ja, wir kommen zur Welt und es ist etwas in uns drin. Weißt du, der ganze Körper, jede Zelle meines Körpers will überleben.
Mhm.
Ja? Wir haben also einen Drang nach Überleben. Das kommt aber aus dem Körper.
Ja.
Ja, das ist ein Auftrag an dieses leere Gehirn. Tu alles dafür, dass ich überlebe.
Ja.
Also welche Sprache braucht es, um zu überleben?
Mhm.
Wir lernen also diese Dinge, weil wir haben einen Auftrag von unserem So-Sein, von dem, was wir sind.
Mhm.
Es gibt noch mehrere Aufträge da drin, nämlich auch der Auftrag nach Liebe, ja, also nach Bindung, der Auftrag Wert und Sinn.
Hm.
Ja, der Auftrag Inspiration, Abwechslung. Ja, wenn Leben garantiert ist, dann will Leben sich auch ausdehnen. Ja,
also so die Maslow'sche Bedürfnis-Pyramide so ein bisschen.
Weit, ja.
Ja.
Ich bin nun Robbins geprägt, das wird ein bisschen anders aufgebaut, das Ganze noch. Ja.
Ja.
Aber das System funktioniert.
Ja.
Und, wir holen Menschen aus den tiefsten Ecken damit, mit diesem System,
hm.
wo sie normalerweise lange Wege gehen. Ja.
Ja.
Wir haben in der humanistischen Psychologie sehr moderne Ansätze dazu.
Ja.
Kommt von Maslow mal ursprünglich, aber es hat sich weiterentwickelt.
Ja.
Deutlich weiter.
Ja.
So, und jetzt, wir sind ja immer noch bei den limitierenden Glaubenssätzen.
Ja, genau.
Jetzt gehe ich durchs Leben und ich mache eine Erfahrung.
Mhm.
Ja, sagen wir mal, eine ganz einfache Erfahrung. Ich behaupte jetzt mal, ich hätte jetzt hier die Tür so ein bisschen umgebaut, ja, die Tür hier zu dem Raum.
Mhm.
Du kommst, sitzt hier drin, ich erzähle dir das, ich habe die umgebaut. Du kriegst die nicht mehr auf,
mhm.
wenn du auf den Türgriff drückst, sondern nur noch, wenn du oben rechts klopfst.
Ja? Mhm.
Und später willst du rausgehen, du drückst auf den Türgriff, geht nicht auf und denkst, hat er das wirklich gemacht? Du klopfst oben rechts.
Ja.
Und die Tür geht auf.
Ja.
Sagen wir mal, das wäre jetzt wirklich so.
Ja. Ja.
Was wirst du sagen? Verdammt nochmal, ich werde nie wieder so einen Griff berühren. Ich werde jetzt immer oben rechts klopfen.
Zur Vorsicht.
Wirst du nicht tun. Du wirst bei der nächsten Tür sofort wieder auf den Griff greifen.
Ja.
Ja. Weil das ist deine Welt, deine geprägte Welt. Du hast eine Regel, wenn dann.
Ja.
Und diese Regeln bauen unsere Überzeugungen von der Welt auf.
Ja. Ich habe dazu tatsächlich ein ganz tolles Beispiel. Mich würde sehr interessieren, was du dazu sagst. Und zwar, vor kurzem war ich mit meinem jüngsten Sohn unterwegs, der ist 10. Und er war zur Physiotherapie und ich saß im Auto und er kam wieder raus. Ich wollte das Auto anlassen, es springt nicht an. Wir mussten abgeschleppt werden. Und nun war erst im ersten Augenblick wollte ich so reagieren, dass ich so verdammt noch. Also was ich sagen wollte, bevor hier die Aufnahme angehalten hat, wir sind ja, wie ihr alle wisst, nicht auf der Suche nach Perfektion, sondern wir nehmen das so mit, wie es kommt. Ich habe gerade Stan erzählt, weil er sagte, das ist nicht immer die, wir haben unsere Wenn-Dann-Funktion im Gehirn, dass wir also schon abgespeichert haben für uns, wenn das passiert, dann reagieren wir so. Und ich hatte jetzt ja gerade erzählt, dass ich vor kurzem mit meinem Auto sozusagen liegen geblieben bin. Es sprang nicht an. Wir mussten abgeschleppt werden. Mein kleiner Sohn war dabei, der ist 10. Das sagte ich ja gerade. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, habe ich ja schon mal erzählt. Und ich wollte im ersten Augenblick so ganz negativ reagieren und sagen, oh, was ist das für ein verdammter Tag? Und die Karre springt nicht an und was weiß ich. Und dann habe ich mich aber im Moment zurückgehalten und habe gedacht, nee, warte es erstmal ab. Und mein kleiner Sohn hinten drin, der war so glücklich, dass wir jetzt dieses Erlebnis haben können. Und für den war das so positiv und so toll. Und jetzt habe ich gerade zu Stan gesagt, wo wir hier gerade festgestellt haben, dass die Aufnahme gestoppt ist. Hätte ich jetzt so böse und so negativ reagiert, der sitzt ja hinten drin, der beobachtet mich ja, dann hätte der ja seine eigene Wenn-Dann-Funktion geschaffen, so nach dem Motto im Kindergehirn. Wenn Auto liegen bleibt, dann muss man so und so reagieren. Stimmte gar nicht. Für ihn war das super. Das war in einer langen Reihe von Tagen für ihn das absolute Highlight, dass er nun geschleppt wurde mit dem Auto und im Abschleppwagen mitfahren konnte. Und dann hat er auch noch zu dem Abschleppwagenfahrer gesagt, ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich Abschleppwagenfahrer, weil immer wenn ich komme, freuen sich alle. Und da habe ich gedacht, der hat sich also auch so gefreut, der Abschleppwagenfahrer. Und da habe ich gedacht, also das ist ja der Wahnsinn, was hier für positive Vibes jetzt aus der Situation kommen. Ne? Also es war großartig, ne?
Der Wahnsinn.
Ja.
Wunderschön.
Das fand ich ganz toll. Ja, ne? Aber Stan, mein Lieber, du hast noch gerade mit den Wenn-Dann-Funktionen unserer Sprache, unserem Gehirn, unsere Prägung. Da sind wir hergekommen.
Das ist unser Regelsystem. Das Regelsystem soll die Werte schützen. von denen wir glauben, dass wir damit unsere Bedürfnisse erfüllen. Also es geht immer um die Bedürfnisse, die in uns sind.
Also nicht die äußeren Werte, jetzt mein Auto, mein Haus, mein was weiß ich.
Nein. Wir bauen uns ein Wertesystem, das ganz nach den Bedürfnissen aufgebaut ist.
Ja.
Und dann schaffen wir uns Regeln, die das schützen sollen. Und jetzt gehen wir in die Welt und wir lernen. Wir lernen, wie diese Welt funktionieren soll.
Ich muss mal einen Schluck trinken, ich habe einen ganz trockenen Hals hier, du auch. Ja, wie die Welt funktionieren soll.
Und zwar, wie passt unser Werte-Regelsystem in diese Welt?
Jetzt klingelt es an der Tür. Wir sind heute wirklich sehr weit ab von Perfektion, aber Leute, es macht nichts. Gleich geht's weiter. Also der nächste Versuch, mal gucken. Wir wollen unsere inneren Werte schützen.
Und diese Erfahrungen schaffen einen Glauben.
Ja.
Ja. Wenn du jetzt als kleines Kind irgendwo lang krabbelst,
ja,
und dann ist eine Stufe da eingebaut und hinter der Stufe, die eine Etage sozusagen so 30 cm tiefer, ist ein grüner Teppich. Und jetzt fällst du diese Stufe runter auf den grünen Teppich. Ja, und du machst das ein-, zweimal, dann ist deine Bewertung vielleicht grün, wenn du grün siehst.
Gefahr.
Ja. Das heißt, für Mama und Papa erstmal schön, wenn sie dich mal auf eine Decke, auf den Rasen setzen, du wirst die Decke nie verlassen wollen.
Du, guter Tipp, ja.
Ja, aber wir machen Annahmen über die Welt. Ja.
Ja.
Ich stelle mir das immer so vor, wenn du, stell dir vor, du wachst auf in einem Auto. Ja, du erwachst in einem Auto irgendwann, aber das ist zu von außen. Also das heißt, du kannst nicht rausschauen. Du warst auf, sitzt in diesem Ding, das hat von außen Greifarme, ja, und du kannst das bewegen, du hast die Schaltknüppel drin und so, aber du kannst nichts sehen, was draußen los ist, du kannst nichts hören, das ist schalldicht, das Ganze, du kriegst nichts mit, was außerhalb dieses Autos passiert, aber obendrauf sitzt jemand, der gibt dir Morsezeichen, ja, also der morst zu dir, was da draußen los ist.
Aber das ist ja wie das Gehirn.
Ja, ja,
dass das da drin im Kasten sitzt und nichts sehen kann, ne?
Ja, aber das Problem ist auch, du kennst die Morsezeichen noch nicht.
Oh.
Ja, und jetzt fährst du irgendwie los, knallst irgendwo gegen die Wand.
Mhm.
Ja, und stellst auf einmal fest, oh, das Zeichen, was eben immer wieder kam, könnte geheißen haben, fahr links, fahr rechts.
Stopp. Ja.
Aber eins hat es nicht geheißen, gib Gas.
Ja? Okay.
Und jetzt lernst du per Ausschlussprinzip die Welt da draußen kennen. Genauso wie unser Gehirn. Es kriegt ständig diese Morsezeichen von allen Seiten und lernt die Welt kennen. Und macht Annahmen über die Welt.
Ja.
Ja. Aber das sind nur Annahmen. Jeder von uns hat eigene Annahmen. Das ist nicht die Wirklichkeit. Ja. Und wenn wir beide uns einig sind über unsere Halluzinationen, dann sind wir das Realität und alle anderen sind bescheuert.
Ja.
Ja?
Ja.
Das kann man auch so verstehen. Und dieses im Blick zu haben, bedeutet, dass alles das, was ich gelernt habe, nur kulturelles Erbe und meine ersten eigenen Erfahrungen sind. Es ist nicht die Wirklichkeit. Wir können nicht außerhalb unseres Gehirns checken, ob der Mensch richtig denkt über die Wirklichkeit.
Ja.
Das geht nun mal nicht. Ja?
Also verstehe ich dich richtig, wenn ich jetzt in meiner Situation, 41 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, wenn ich das wäre in Afrika, in einer armen Gegend irgendwo, keine Ahnung, dann, ob schon ich in den gleichen Bedingungen, 41, verheiratet, 3 Kinder, pipapo, wäre meine Realität ja eine komplett andere. Und die kulturelle Prägung sowieso auch.
Ja.
Also was Frauen angeht, was Ehe angeht, was Kindererziehung, medizinische Blabla, Versorgung, Wertesysteme und so weiter. Also, ne?
Also es ist alles anders, je nachdem, wo du aufwächst. Ja? Dein Selbst bleibt, aber die meisten wissen nicht mal, was ihr Innerstes ist.
Ja.
Die meisten zu mir kommen, wenn ich das erste Mal von ihrem Innersten erzähle, was ich da sehe, die fangen an zu weinen, weil sie sich noch nie so erkannt haben.
Oh, ja.
Ja, das ist den Menschen so fremd, aber es ist eigentlich so einfach.
Ja, ja.
Und jetzt merkst du, dass das, was du denkst über die Welt, das bin nicht ich. Was heißt denn das dann mit meinem Denken? Aber dann kommt immer diese innere Stimme, die mich bremst. Und wie soll ich denn damit umgehen, wenn das nicht ich bin? Welche Stimme bin ich denn?
Ja.
Und ich sage, gar keine von denen.
Ja.
Das ist alles erlernt. Meine ganze Mimik, Gestik, wie ich rede, was ich denke.
Ja.
Das heißt doch so schön, achte auf deine Gedanken. Du kannst ja nicht deine Gedanken sein, wenn du darauf achten sollst.
Ja.
Ja, allein das wäre ja schon ein Paradoxon. Du bist die, die auf ihre Gedanken achtet.
Ja.
Soll heißen, in Wirklichkeit, die größte Sehnsucht in meinem Herzen, ja, das, was ich wirklich will vom Leben, da, wo ich hin will, ne, wo ich denke, das ist es eigentlich, da müsste ich eigentlich sein, das davon träume ich nachts, was auch immer. Das bin ich wirklich. Und jetzt bin ich der Filter, der darüber entscheiden muss, bei all dem, was ich jemals gelernt habe, was von dem trainiere ich, will ich verbessern, weil es mir dient, dorthin zu kommen. Und was von dem muss ich loslassen, schrumpfen lassen oder wegstecken irgendwohin, dass es mich nicht behindert, dorthin zu kommen.
Das heißt, ja.
Ich bin der Filter, der entscheidet, welche dieser Dinge dienen mir für meine Ziele, für das, was ich will, und welche behindern mich für das, was ich will. Und das, was mich behindert, das sind meine limitierenden Glaubenssätze.
Tatsächlich kann ich das zum Teil, ich muss da noch einen Moment drüber nachdenken, was du gerade alles gesagt hast, aber das macht erstmal Sinn. Ich muss da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Tatsächlich, was ich aber beobachte, dieser Prozess, den du gerade beschreibst, ist aber ja einer, der schon Bewusstsein in die Richtung voraussetzt. Weil ich tatsächlich beobachte bei den Frauen, mit denen ich spreche und denen, die mir begegnen in meiner Arbeit, das sind teilweise Frauen, die dieses Bewusstsein noch gar nicht haben, weil sie mit den physischen Dingen sich sozusagen so eingekeilt und zugemauert haben, dass sie in den Prozess des Denkens, wer bin ich, was brauche ich, wo will ich hin, gar nicht kommen, weil sie den ganzen Tag mit Aufräumen, wegräumen, Wäsche waschen, was weiß ich. Also sie blockieren sich selber in diesen Tätigkeiten, weil irgendwie Angst dabei ist, nicht sozusagen sich selber anzugucken und vielleicht etwas zu sehen, was einem nicht gefällt. So nach dem Motto, wo bin ich hingekommen oder.
Ich unterscheide da zwischen den Qualitätsproblemen und den Sicherheitsproblemen.
Aha.
Ja,
wenn ich
ein Qualitätsproblem im Leben habe, das könnte zum Beispiel dass der Chef mich immer anschreit. Ja? Und eigentlich wäre dieses Problem, wenn ich das angehe, würde es die Qualität meines Lebens verbessern.
Ja.
Die meisten gehen aber davon aus, dass, wenn sie jetzt mit dem Chef reden, es könnte vielleicht die Qualität...
Also ich habe gerade zu Stan gesagt, es ist so, wir haben hier irgendwie so eine geile Energie, die elektronischen Geräte spinnen, immer wieder hakt hier die Aufnahme. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist auch egal. Wir waren bei den Problemen, wenn Leute sich, um nicht auf sich selber zu gucken... mit den Qualitätsproblemen und das andere sind Sicherheitsprobleme.
Das sind dann die Sicherheitsprobleme, die sie schaffen. Das heißt, sie schaffen sich Nebenkriegsschauplätze. Sie haben so viel hier und da zu tun.
Ja.
Und das wirkt auch von außen sehr echt. Ja?
Ja.
In Firmen haben wir es manchmal, da erlebe ich Leute, da knallt es immer irgendwo und die haben eine echte, haben Leute, die arbeiten, fungieren echt als Feuerwehr und die machen einen richtig geilen Job, um immer wieder Projekte zu retten.
Ja.
Was nur keiner sieht, ist, dass das ein Sicherheitsproblem für die ist. Und oftmals ist es so, dass die Leute, die Feuerwehr spielen, auch die sind, die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass diese Dinge überhaupt in diesen Prozess kommen mussten, dass jemand Feuerwehr spielen muss.
Also sie sind nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch
Brandstifter. Ja, ganz genau.
Ja, die Nebenschauplätze, die Kriegsschauplätze, dass die Leute in den Firmen nicht nur sozusagen Feuerwehr sind, sondern auch dann der Zündfunke, der das Feuer überhaupt erst möglich macht und auslöst. Ne?
Genau.
Das ist also wirklich auch die spannende Angelegenheit, wenn man das, und weil du sagst, das wirkt von außen so echt, das finde ich also wirklich auch den Punkt, weil ich in meiner Arbeit es schon sehr, sehr oft erlebt habe, wenn wir dann die Dinge aus dem Weg schaffen, die Ordnung herstellen, die äußere Ordnung, daraus folgt ja dann die innere Ordnung und dann geht man ja verschiedene innere Prozesse und so, aber was sich für Energien lösen, wenn du den Krempel aus dem Haus schaffst, das ist also teilweise auch für mich, dass ich dann nach Hause komme und denke, boah, das war jetzt aber, was da sich gelöst hat, das war aber ein richtiges Ding. Das ist nicht immer positiv, das sind auch manchmal negative Energien, die du dann loslöst und die ich wirklich dann so merke und denke, boah, da war aber einiges, was da so sich aufgestockt hatte in diesen Dingen und in den Sachen, die da liegen und so weiter und so fort. Das begegnet mir sehr, sehr oft und auch, dass die Kunden sagen, boah, als du da gewesen bist, danach war aber richtig wie klare Luft sozusagen. Ne?
Mhm.
Und genau, aber wir schwenken ab von den Limiting Beliefs, aber es hat immer irgendwie alles miteinander zu tun. Ne?
Massiv, ja.
Weil mein Glaube hängt ja an diesen Dingen dran.
Ja.
Ich konstruiere mir ja diese Welt. Ja, die meisten erkennen nicht die Verantwortung, die wir haben. Vielleicht fange ich mal bei Verantwortung an, um diesen Zusammenhang zu den Glauben, zu unserem eigenen inneren Glauben, zu unseren Überzeugungen zu schaffen.
Ja.
Wäre das in Ordnung, wenn ich da doch
Verantwortung, ja. Ja, du kannst, du, Stan, ich habe schon gesagt, wir machen eine ganze Podcast-Serie.
Ja.
Es ist mir egal. Wenn wir den, aber das müssen wir auf jeden Fall jetzt behandeln. Verantwortung ist auch ein spannendes Wort alleine schon.
Tatsache ist, dass Verantwortung zu den wahrscheinlich am meisten missverstandenen Wörtern gehört in unserer Sprache, in unserer Sprachkultur, weil die meisten denken, Verantwortung heißt, ich habe jetzt ein Projekt, ich bin dafür verantwortlich. Das ist für mich die zweite Ordnung.
Okay.
Die erste Ordnung ist mein Leben. Und zwar das Erleben meines Lebens.
Mhm.
Und da müssen wir sehr genau aufpassen, was das bedeutet.
Ja.
Ja? Es geht darum, dass die meisten Menschen, wenn ihnen was Gutes passiert, gerne erzählen, wie sie das konstruiert haben und was sie da für Einsatz gezeigt haben und wie toll sie das gemacht haben.
Ja.
Wir haben aber auch die Verantwortung für die Dinge, die wir nicht mögen.
Auch
wenn wir die Autorenschaft dafür weit von uns weisen wollen.
Ich kann ja nichts dafür.
Ich kann ja nichts dafür, wegen dem, wegen der und so weiter.
Und der Chef ist immer böse zu mir.
Ja, ja, also der große Schatten und so.
Ja.
Und zu mir kommen dann manchmal Leute, die sagen, ja, du hast immer gut reden, aber mir ist so was Schlimmes passiert, so jetzt kommst du, was machst du?
Ja.
Und ich sage, wow, wenn mir das passieren würde, ich würde wahrscheinlich auch erst mal da liegen.
Ja.
Ja. Aber ich wünschte, es käme jemand und würde mir die Konsequenzen des Daliegens aufzeigen.
Ja.
Weil ich kann dir jetzt einen Rat geben und du sagst, okay, dann mache ich das, so in deinem Trotz jetzt, so, dann wollen wir ja mal sehen. Ja. Und dann gehst du los und es klappt nicht.
Ja.
Weißt du, was ich dann sagen werde? Ich werde sagen,
Standardschuld.
Nein, ich werde sagen, ups.
Ja.
Aber du wirst die Konsequenzen der Entscheidung erleben.
Ja.
Du kannst sie nicht ablegen.
Nee.
Weil du bist verantwortlich für das Erleben des Lebens.
Mhm.
Für das, was passiert. Du wirst es erleben.
Ja, gut, aber du hast mir ja gesagt, ich soll das machen. Also kann ich ja dann, wenn ich in dem Prozess noch nicht so weit bin, sagen, ja, aber Stan hat mir ja gesagt,
ja,
ich soll das
so machen. Ja, du kannst es gerne sagen, Stan hat das gesagt, aber trotzdem wirst du es erleben.
Ja, den das Schmerz habe ich.
Du bist frei davon, weil ich kann dir sonst was erzählen. Du musst es nicht annehmen, weil du musst es erleben. Deswegen hast du das Recht, ja oder nein zu sagen.
Ja.
Weil du wirst es erleben. Das ist deine Verantwortung. Die kannst du mir nicht abgeben.
Ja.
Du kannst es nicht.
Ja.
Du musst das Ergebnis erleben. Ja, und deswegen darfst du da liegen bleiben. Du darfst da unten liegen bleiben. Und
dann, solange du willst.
Solange du willst.
Ja.
Und es hat Konsequenzen.
Ja.
Wenn du andere Konsequenzen willst, dann sollten wir reden. Aber trotzdem werde ich dir die Entscheidung nicht abnehmen.
Ja.
Weil es ist dein Leben. Und du hast das Recht, dich frei zu entscheiden.
Mhm.
Das ist auch ein Plädoyer für alle Kinder dieser Welt, die mit 40 immer noch Kinder, immer noch auf ihren Eltern, zu sehr mit ihren Eltern verwandelt sind, immer noch motzen, was die Mama wieder gesagt hat und so, wenn meine Mutter schon so redet. Das ist unverantwortlich.
Mhm.
Sie ist nicht verantwortlich für dein Erleben der Situation. Du kannst es auch anders erleben.
Tatsächlich ist das ein super Stichwort für Kinder. Da komme ich nämlich drauf, weil ich ja eine Teenager-Tochter habe und einen Teenager-Sohn. Und unsere Tochter hat uns vor ein paar Jahren also ziemlich durch den Scheuersack geschickt, sozusagen, ne? Um es mal ganz vorsichtig aus, mit von der Schule und von Jugendrichter und dies und das und hast nicht gesehen, dass mein Mann und ich uns komplett neu positionieren mussten, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn du kleine Kinder hast, die kooperieren ja. Also du sagst Schuhe anziehen und früher oder später ziehen sie die Schuhe an und dann gehen sie mit dir. Und auf einmal hast du einen jungen Erwachsenen vor dir und der sagt nö. Und diese Erkenntnis, dass sozusagen unser Weg und was wir uns so wünschen für unsere Kinder und was wir so in die projizieren, was die vielleicht sind oder sein sollen, dass sich das durchaus unterscheidet zu dem Lebensweg und den inneren Wünschen, die die Kinder selber haben.
Die müssen rebellieren.
Genau.
Wenn sie nicht rebellieren, dann wäre das ganz schlimm für ihren Lebensweg.
Genau.
Weil sie werden anderes erleben als ich.
Ja. Und das war jetzt zum Beispiel, unsere Tochter ist zu uns gekommen und die hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, mit der Lehre und was soll ich machen? Und haben wir so geguckt und was gibt es? Und dann sagte sie irgendwann, ja, Hotel. Und habe ich gesagt, Lisa, weißt du, Hotel, entweder man liebt es oder man hasst es. Für mich persönlich wäre es nichts. Das hat aber für dich nichts zu bedeuten. Die ist dazu, die geht da seit 1.8. hin, die liebt das. Und da habe ich diese Erkenntnis, dass meine Kinder nicht ich bin und ich bin nicht meine Kinder und die haben ihren eigenen, in der Waldorfpädagogik, meine Kinder gehen ja zur Waldorfschule, sagt man Schicksalsweg.
Ja.
Ne? Und dass sie den, dass man ihnen also auch wirklich zubilligt, den zu gehen.
Ja, und der braucht andere Werte, weil die Werte ändern sich einfach. Stell mal vor, du bist in der Familie aufgewachsen, deine Eltern haben dir beigebracht, Werte von Liebe und Respekt. Ja. Haben gesagt, wenn du uns liebst, meine liebe Tochter, ist so mein klassisches Beispiel, was ich dir bringe. Ja? Wenn du uns liebst, meine liebe Tochter, weißt du, Liebe, das sind Emotionen, die zeigst du deinem Gegenüber, die lässt du raus. Ja?
Ja.
Und sollten wir uns mal streiten, dann verberge nicht deine Emotionen, weil das hieße jetzt, du liebst uns nicht mehr. Also auch im Streit, lass alles raus, aber tu eins niemals.
Mhm.
Verlasse nie den Raum, bevor nicht alles geklärt ist.
Mhm.
So, und jetzt lernst du, wirst erwachsen, bist super gut so mit deinen Eltern umgegangen, war alles super. Ja?
Ja.
Und jetzt lernst du einen jungen Mann kennen und stellst fest, ey, der hat wie ich Liebe und Respekt gelernt. Ganz hoch bei ihm angesiedelt, genau wie bei mir. Ist das cool, wir passen super zusammen. Der hat nämlich in seiner Familie gelernt, mein lieber Sohn, wenn du uns liebst, dann erhebst du niemals die Stimme gegen uns. Das tut man nicht bei Menschen, die man liebt. Mhm. Ja? Also sollten wir uns mal streiten und du wirst wütend, willst uns anschreien, dann verlasse kurz den Raum und komme erst wieder, wenn du dich beruhigt hast.
Ja, ja, das kenne ich durchaus eventuell in meiner Beziehung auch. Ja.
So, und wer hat recht?
Ja.
Jetzt sag nicht natürlich ich oder so.
Ja. Also,
du merkst,
so weit
dahinter liegt das Bedürfnis bei beiden nach Liebe. Sie haben ein unbewusstes Ritual, wie sie sich auch im Streit Liebe geben. Das haben sie so gelernt.
Ja.
Sie denken zwar nicht dran, ich zeige jetzt mal meiner Frau und sie, ich zeige mal meinem Mann die ganze Liebe jetzt, indem ich jetzt mal so streite oder so streite. Das läuft unbewusst ab.
Das sind so Programme, die da laufen
die
irgendwie.
Laufen, ja. Du wirst losbrüllen, er denkt, erster Streit, die liebt mich nicht mehr, weil er weiß Rat.
Ja.
Er verlässt den Raum.
Aber dann gehe ich ja hoch wie die Bombe, weil ich ja was ganz anderes gelernt habe. Ne? Ja, auch spannend. Ne?
Also, das heißt also, wir müssen rebellieren, wenn wir in die Welt hinausgehen wollen, als Kinder. Sonst werden wir zu sehr anecken. Wir müssen alles hinterfragen und unser System neu ordnen dürfen. Das ist eigentlich die Zeit der Partnersuche.
Ja.
Deswegen ist es auch so angelegt, dass das andere Geschlecht auch mal wieder so interessant wird, so spannend wird. Das ist ja eigentlich alles genau die richtige
Aber es ist
Zeit.
Ja das eigentlich der Wahnwitz, dass also zwei Menschen nicht nur unterschiedlichen Geschlechts, wie jetzt in meinem Fall, wenn man eben heterosexuell orientiert ist sozusagen, sondern auch noch unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Herkunftsfamilien, dass man das überhaupt hinkriegt, eine Beziehung zu führen. Das ist ja eigentlich der Wahnwitz, wenn man darüber nachdenkt. Ne?
Ja, es ist schon die Liebe.
Ja, weil jeder bringt ja dann irgendwie sein Päcklein mit. Ne? Und es wird ja nicht weniger über die Jahre. Ne?
Ja, aber die Liebe lässt uns ja uns anders betrachten.
Ja.
Du kannst den anderen sein lassen.
Ja, gut, okay.
In dem. Ja.
Wohlwollend.
Wenn es wohlwollend ist, wird es schon schwieriger.
Ja.
In der wahren, in der bedingungslosen, wir sind alle nicht bedingungslos. Bedingungslose Liebe würde ja heißen, dass du selbst den Mörder liebst.
Ja.
Das wäre bedingungslos. Aber so weit, dass das, was dich bei einem normalen Menschen frustrieren würde, wenn der so wäre, das lässt überall seine Socken liegen zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Wenn du jemanden richtig liebst, dann siehst du die Sorgen und denkst, ach, mein Mann war da.
Obwohl, ich glaube, das verändert sich über die Jahre, wenn man noch so die rosarote Brille auf hat.
Ja, wenn du im ersten Jahr sagst, Schatz, bringst du mal den Müll raus? Ja. Mein Schatz, wo ist
gerne.
Der Mülleimer?
Ja.
Ne, hüpfenderweise trägt er den Müll raus, im zweiten Jahr sagt er, ja, okay, und im dritten Jahr sagt er, mach's selbst.
Ach, ja.
Ja, so ungefähr. Hm. Aber das ist das Fatale. Das ist wirklich fatal. Wir hinterfragen die Dinge nicht mehr. Ist es wirklich das, was du willst? Ist dir bewusst, welche letzte Konsequenz es hätte, wenn du so nachlässt? Viele, die sich trennen, wundern sich, warum. Sie möchten es gerne rückgängig machen. Aber sie nehmen die Dinge als gegeben hin. Es fehlt uns an Dankbarkeit, an Wertschätzung, an dieses selbstverständlich, alles, was wir haben, erstmal im Sack haben sozusagen, das ist selbstverständlich und wir blicken nicht mehr richtig hin.
Mhm.
Partnerschaft ist mehr denn je Arbeit. Früher war es ein Commitment, dass man sich abgesichert hat dadurch.
Ja, Versorgungsgemeinschaft.
Ne? Versorgungsgemeinschaft, aber das haben wir heute nicht mehr. Und wenn ich wirklich einen Menschen behalten will, dann muss ich mir eingestehen, dass ich die Arbeit da investieren muss.
Mhm.
Beruf ist Arbeit, aber Leben ist Arbeit. Ich mag ja diesen Begriff Work-Life-Balance nicht, weil das ist so eine Gegenüberstellung von Arbeit und Leben. Wir haben Arbeit am Haus, Arbeit an der Partnerschaft, Arbeit am Garten, Arbeit am Beruf. Aber es ist alles Arbeit.
Mhm.
Ja, und Ich muss wissen, was ich vom Leben will. Und wenn ich nicht investiere, ja, dann wird es kleiner. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn es nicht mehr so läuft.
Aber muss ich nicht als allererstes in mich selber investieren, damit ich in den Nächsten investieren kann? Weil wenn ich mich nach 20 Jahren Ehe trenne und ich gucke mich in den Spiegel und sage, sag mal, was ist denn eigentlich aus mir geworden? Das ist ja auch schlecht. Also als erstes bin ich ja mir selber, wie du eingangs gesagt hast, verantwortlich, dass ich also auch an mir selber arbeite, mich vielleicht nicht gehen lasse in irgendeiner Art und Weise, um auch für mein Gegenüber interessant zu bleiben. Weil ich kann ja nicht mich komplett gehen lassen, keine Arbeit in mich interessieren, also investieren und irgendwie interessant bleiben und dann sagen, ja, du findest mich gar nicht mehr interessant, weißt du? Das auf den Nächsten projizieren, wenn ich mich selbst gar nicht interessant finde.
Ja, aber das ist ja der Invest in andere. Guck mal, du kannst ja nur so weit mit jemandem mitgehen, wie du es selber verstehst.
Ja.
Was da, wenn wir beide jetzt Englisch sprechen.
Ja. Und einer kann kein Englisch, ja.
Bitte?
Und einer, der Nächste kann kein Englisch, der versteht nichts.
Selbst wenn du Englisch kannst und ich fange jetzt an, psychologisch zu fachsimpeln.
Ja.
Ja, so von meiner Akademie da. Ja.
Ja.
Und bringe psychologische Fachwörter.
Ich habe die Fachtermini nicht.
Und du hast die gerade nicht, dann weißt du noch so ungefähr, worum es geht. Du machst dir ein ungefähres Bild, du denkst dich um die Worte herum, so aus dem Satz Zusammenhang, versuchst es noch irgendwie zusammenzuklauben. Ja.
Ja.
Aber so richtig kannst du gar
dabei
nicht mehr
dabei bin mithalten. Ich nicht, nee.
Ja, du bist nicht mehr voll dabei und du kannst auch nicht mehr richtig zurückspielen.
Nee, ich stehe so an der Seitenlinie sozusagen.
Das heißt, du kannst nur in dem Maß geben, auch Liebe, so viel wie in dir ist.
Ja.
Was du nicht in dir hast, das kannst du gar nicht beim anderen verstehen, was da überhaupt Liebe ankommt oder so.
Ja.
Ja? Wir sind nur in dem Maß in der Lage, mit der Welt zu interagieren, in dem Maß, was in uns ist.
Ja.
Sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel keinen chinesischen Background hast. Ja? Du hast nie in China gelebt, hast keine chinesischen Freunde und so weiter. Ja? Als typischer Mitteleuropäer sitzt du hier und du wirst Zeuge eines Überfalls. Du hast den Chinesen gesehen. Und jetzt kommst du zur Polizei, zur Gegenüberstellung. 10 Chinesen.
Mm.
Spätestens jetzt hast du ein Problem.
Mm.
Weil was nicht in dir ist, das kannst du im Außen nicht unterscheiden.
Ja.
Ja, du kannst nicht mitreden. Ganz einfach.
Ja. Ja.
Und deswegen müssen wir so viel lernen und so viel annehmen und so, uns so sehr öffnen.
Mm.
Und du bleibst in deiner eigenen Blase gefangen.
Mm.
Permanent. Und diese Blase gibt dir Überzeugungen. Ich versuche jetzt gerade die Brücke zu kriegen.
Ja, gut.
Ganz schlechte Brücke, glaube ich.
Nein, überhaupt gar nicht schlechte Brücke. Ich weiß schon, wie wir es machen.
Ja, wir haben ja, lass mich so sagen, das Gehirn unterliegt der Thermodynamik. Es ist erst einmal nur Materie. Egal, ob du spirituell bist oder nicht, das Gehirn selber ist ja sichtbar Materie.
Ja, genau.
Also unterliegt es der Thermodynamik.
Mhm.
Das heißt, wenn es einen energetisch einfacheren Zustand annehmen könnte, wird es das immer tun.
Ja, klar.
Das heißt, es
Gesetz
sucht den
des geringen Widerstands.
Genau. Mhm. Es sucht den Gesetz, also nach dem Gesetz des geringen Widerstandes, es sucht den einfachsten Weg zum Ziel.
Ja.
Wir haben eine selektive Wahrnehmung, die daraus entsteht, weil unser Bewusstsein so klein ist, dass von dem, was die Sinne die ganze Zeit ans Gehirn morsen, ein Tausendstel ins Bewusstsein geholt wird.
Ja.
Welches Tausendstel wird das sein? Nun, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, etwas geht nicht, und dein Gehirn würde dir die Information von diesen 1000 Möglichkeiten rüberspielen, dass es geht, dann ist es eine Dissonanz im Gehirn. Du musst dich erstmal neu ordnen, erstmal wieder zurechtfinden.
Mhm.
Das Gehirn wird dir genau das zuspielen, was du denkst, weil es energetisch einfacher ist. Das heißt, es sucht in den 1000 Angeboten
das passende
die Variante,
raus.
Die dir beweist, dass es nicht geht.
Ja.
Also wirst du eigentlich immer recht. Deswegen sagt ja mal Henry Ford, wenn du denkst, es geht, oder du denkst, es geht nicht,
ist
du hast
richtig.
In jedem Fall recht.
Ja.
Und das ist damit gemeint,
ja.
Ja? Dass unsere selektive Wahrnehmung uns massiv lenkt. Also es hat einmal das, was du sowieso denkst, ja, dass es nur das raussucht. Und was du sowieso denkst, ist ja auch deine Überzeugung und das, womit du dich am meisten beschäftigst. Weil das, womit wir uns am meisten beschäftigen,
such das ebenfalls raus. Stell dir vor, du willst dir gerade ein neues Auto kaufen, du beschäftigst dich damit und jetzt kaufst du es irgendwann, hast noch die Prospekte gesehen, hast dir das lange angeguckt und so weiter, ja? Mhm. Und jetzt fährst du damit los und stellst aber mal fest, der Wagen fährt ja überall rum. Mhm. Womöglich noch in der gleichen Farbe.
Ja, ja, wie mit den Schwangeren. Wenn du schwanger bist, siehst du überall Schwangere. Die ganz ganze Zeit genau. auf der Straße.
Mit Deutschland geht es wieder bergauf.
Ja. Das steht ja. auf einem anderen Blatt Papier, ja. aber sei es, ja. wie es sei. Ja. Ne? Genau.
Deine persönliche Erfahrung auf jeden ja. Fall. Aber so ziehen wir in der selektiven Wahrnehmung genau das an, wo wir sowieso innerlich stehen. Das ist Thermodynamik.
Also ja. where attention goes, energy flows ja. sozusagen.
Hast ne? du einmal eine Überzeugung bekommen, dann redest du dir sie immer mehr ein, ja. weil du immer mehr Beweise für diese Überzeugung bekommst.
Dieses Ich bin ja so, ich bin
ich
ja so.
Ich bin ja so. Mhm. Und wenn du noch das Ich bin davor setzt,
ja, dann ist das ganz
dann
stark.
Dann bist du
ne?
bei deiner Identität. Und die Identität ist der stärkste, also der zementierteste Glaubenssatz, den du hast.
Ja.
Ja, das ist Identität, weil es berührt mehrere Kernbedürfnisse und immer wenn es mehrere berührt, werden wir danach süchtig, uns so verhalten zu wollen.
Ja. ja?
Aber es gibt uns die Möglichkeit, wenn nichts mehr geht und ich nicht mehr weiß, wie soll ich mich verhalten, greife ich auf meine Identität zurück.
Ja. ja.
Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Zugehörigkeit. Ich bin ja so einer, so eine. Ja,
ja. ja.
Es gibt mir manchmal auch Abwechslung, dass ich sagen kann, weil ich bin ja so verrückt, dann muss ich auch so handeln.
Ja? ja, oder ich ordne mich dann dementsprechend ein in wie so ein hierarchisches System, wollte ja. ich gerade sagen, dass mir auch viele Frauen begegnen und sagen, ach, was du da machst, also so mit Kindern und selbstständiger Mann und Studium, das könnte ich gar nicht. Das würde ich nicht schaffen, weil...
Das heißt so, nur, ne? ich bin zu faul.
Ja, aber sie ordnen sich sozusagen... absichtlich sozusagen irgendwie auf so ein mir irgendwie unteres, ja. Untere Stufe. Und ich denke immer, warum? Du hast doch auch die gleiche, den gleichen Intellekt, die gleichen 24 Stunden, die gleichen Bedingungen durchaus.
Ja, Tatsache
ne?
ist, es ist natürlich nicht faul. Das war jetzt unfair.
Ja.
Aber es ist bequem.
Ja, ja, klar.
Und es ist Angst, die dahinter steckt.
Viel Angst,
Angst,
ja.
Angst, wir könnten scheitern.
Ja.
Ja. Und was heißt denn Angst vor Scheitern? Scheitern im Gesichte oder im Angesichte der Nachbarn, im Angesichte der anderen, was könnten die über mich sagen oder denken?
Oh, das ja. ist auch ein ganz großes Ding, was denken ja. die Nachbarn? Was oder so Scham, so um ja, Hilfe ja. zu fragen, jetzt auch ja. Gerade in meinem Bereich. Oh, das ist ja peinlich, jemandem zu zeigen, was ist da bei mir los, ne? Dass ja, ich ja. also teilweise da nicht mehr gerade ausgucken kann vor Krams und Zeugs und weiß nicht mehr wie,
ja,
ne?
Aber das ist auch so ein erlernter Glaubenssatz. Weißt du, wenn dein Auto kaputt geht, dann würdest du auch nicht sagen, oh, hoffentlich sieht das kein Nachbar. Ich
ja.
fahre bloß nicht in die Werkstatt damit.
Ja.
Weil dann könnte jemand sehen, dass der Wagen kaputt ist. Wenn du deine Steuererklärung als Selbstständiger, würdest du niemals sagen, oh, wenn ich das jetzt einen Steuerberater
zeige. Ja, oder einfach einen Maler, der die Wand streicht.
Ja.
Gut. Nach der Hilfe fragst du, ne? Oder ein Klempner oder so, ne?
Ja, aber wenn das Komplexeste im Leben nicht funktioniert, nämlich unser Leben selbst,
ja.
dann meinen wir immer gleich, gescheitert zu sein, das dürfen wir niemandem sagen.
Mhm.
Ich kann dir eins versichern, jeder, jeder Mensch ist irgendwo kitzelig. Egal ob arm oder reich, ich habe noch keinen erlebt, der nicht seine Story hatte.
Ja, ja.
Noch keinen Menschen.
Im Gegenteil sind die Erfolgreichen ja meistens 100-mal mehr gescheitert auf dem Weg dahin,
ja.
als die, die es gar nicht erst versucht haben.
Ja.
Ne?
Und die wichtigste Erkenntnis für die meisten war, als ich dann angefangen habe, mir Profis zu holen,
ja.
da lief es.
Ja, 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 das ja. ist so.
Das
ne?
ist ein höherer Anfangsinvest, aber was hinten rauskommt, ist so viel größer.
Ja, ja, ist so.
Ja, ist es
so.
Ist tatsächlich so. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir uns erkennen und begreifen, dass wir so verdammt groß sind.
Ja.
Und jetzt pass auf, diesen Gedanken müssen wir vielleicht auseinandernehmen. Wir sind ja. so verdammt groß.
Hm.
Es gibt gar keine Gründe außerhalb von uns.
Ja.
Soll heißen, dass alles, was ich will, Gründe dafür findet. Und alles, was ich nicht will, Gründe dagegen findet.
Ja.
Es gibt keinen Grund außerhalb von mir. Wenn ich etwas will, dann finde ich die guten Gründe, warum es geht. Und wenn ich etwas nicht will, dann finde ich die guten Gründe, warum es nicht geht.
Ja.
Ja, es gibt für beide Seiten alles.
Für und wider.
Aber sie kommen aus mir.
Ja.
Das müssen wir verstehen.
Also die Seite, die mir besser gefällt sozusagen, also wenn ich angstbeladen bin und so weiter, dann würde ich eher zu, ach, das geht auch nicht. Und dann werde ich auch die Gründe plausibel finden, dass es auch wirklich nicht geht. Ne?
Ganz genau. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was wir nicht versuchen können.
Mhm.
Ja? Und wir würden so viel auf dem Weg über uns selber lernen, weil wann immer wir einen Weg anstoßen, passiert noch etwas. Ich nenne das Momentum.
Ja.
Ja? Das ist, dass die physikalischen Gesetze, Gesetzgebung und auch das, was zwischenmenschlich passiert, von dem wir gar nicht wissen, dass es existiert, trotzdem mit angestoßen wird.
Also so nach dem Motto, dass auf dem Weg dann Türen aufgehen, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass es sie gibt.
Ganz genau.
Ja.
Das ist sowas, zum Beispiel, wenn als du und dein Mann euch entschlossen habt, Kinder zu kriegen.
Ja.
Das ist etwas sehr, eine sehr persönliche Entscheidung, aber gleichzeitig etwas Universelles. Ihr müsst nicht wissen, wie das geht chemisch und wie solche Zellen sich teilen und so weiter.
Wie der Lebensfunke dann da reinkommt.
Wieder da reinkommt, ja. Ihr müsst nur losgehen. Der Rest macht das Leben. Das sind Jahrmillionen von Erfahrungen in den Gen reingesteckt. Das Universum hat das einfach...
Oder wer dann zu dir kommt, sozusagen, als Kind, ne?
Ja, wenn ich jetzt vom Universum spreche, dann meine ich tatsächlich, dass alles, was ist, Teil des Universums ist und wir auch.
Ja, ja, klar. Ja,
und wir sind also auch Teil des Universums und das Universum hat dort seine Erfahrungen in unsere Gene gepackt, ja?
Ja.
Und
was sich jetzt ja auch mittlerweile in der, wie heißt das, Chronobiologie nicht, wie heißt denn das, in dieser Wissenschaft auch nachweisen lässt, dass meinetwegen Traumata oder so in den Genen verankert sind, Generationen später.
Epigenetik,
genau.
Epigenetik, ja, genau. Das ist auch mal so ein ganz anderes Thema.
Ja, ach Gott, denn Mensch, schade. Ja.
Aber das ist auch sehr spannend, es verändert auch einiges
über uns.
Nur bleiben wir jetzt mal da.
Ja. Ja.
Was war unser letzter Gedanke?
Dass wir nicht wissen müssen, wo die Kinder herkommen, sozusagen. Ja. Wir gehen einfach los. Mhm. Die chemischen Prozesse sind uns egal und es passiert.
Genau. Mir fällt da so ein Gedanke von Paul Watzlawick ein, der auch so Momentum beschreibt, ohne es so zu nennen an seiner Stelle jetzt, aber ich nenne es so.
Ja.
Und zwar beschreibt er den Fall von einem Pärchen, die über 70 sind, die zu ihm kommen. Sie hat Druck auf ihren Mann gemacht und zwar wollte sie sich trennen, weil er brauchte keinen Sex mehr.
Mhm.
Ja, er sagte, das brauche ich alles nicht mehr und also, ne, das ist jetzt eine andere Lebensphase und so. Und sie sagte, ohne dem, ne, ich möchte geliebt werden, auch weiterhin. Mhm. So alt sind wir noch nicht, war ihre Meinung und sie würde sich scheiden lassen wollen.
Okay.
Hat aber so einen 10-Punkte-Plan mit ihm ausgearbeitet. Unter anderem war das auch ins Coaching zu gehen. Ja?
Okay.
Und die waren sich dann auch mit ihm ein, haben das alles so geklärt. Er sagt, wir könnten dann gleich nächste Woche starten. Sie sagt, nee, warten Sie, wir einer unserer Punkte, und es kommt jetzt erstmal, wir sind jetzt erstmal zwei Wochen auf Schiffsreise, ja?
Okay. Auch
so
Kreuzfahrt.
Kreuzfahrt, genau, das ist das Wort.
Ja.
Und er sagt, ja gut, dann machen wir direkt danach. Und haben sie dann so vereinbart direkt danach.
Mhm.
Als sie wiederkamen, sagten sie, wir brauchen jetzt das nicht mehr.
Mhm.
Ja? Er sagt, wieso, was ist passiert? Die beiden waren in der Kajüte da, die hatten so ein Doppelbett, das war an der Wand. Und er schlief an der Wandseite und die hatten abends gefeiert, viel getrunken. Er musste nachts mal raus und musste jetzt über sie rüberklettern. Ja?
Ja.
Und weil sie tief und fest schlief, also nach ihrem Rausch ausschlief sozusagen, und er so gerade über ihr war, dann merkte er, er konnte ihre Nähe gerade genießen, weil er musste sich nicht erklären
für diesen Moment. Okay. Ja?
Und genoss so ihre Nähe und fühlte auf einmal, wie sehr er sie noch liebt und wie wichtig sie ihm ist. Und von da hat sich alles geändert. So, jetzt kannst du natürlich als Coach nicht sagen, wissen Sie, da kenne ich einen Fall. Gehen Sie doch mal auf Schiffsreise. Ne? Nehmen Sie sich so ein Bett an der Wand. Sie schlafen an der Wand, trinken abends noch. Weißt du, das geht ja nicht. Das ist Momentum.
Ja.
Diese Dinge passieren, die kannst du nicht berechnen, die kannst du nicht vorausberechnen, aber Zufälle fallen dir zu, weil du dich auf den Weg machst. Es kann dir nicht zufallen, wenn du dich nicht
auf den Weg bleibst.
Wenn du stehen bleibst.
Genau. Schiffe im Hafen sind sicher, aber dafür sind sie nicht gemacht. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Und so ist das mit allem. In dem Moment, wo du dich auf den Weg machst, egal, ne, was du gerne hättest.
Ja.
Ja, dann passieren Dinge, die dir zufallen und es wird richtig schön. Du öffnest dich diesen Dingen. Ja? Und
was ja auch wieder mit dem Gesetz der Anziehung dann wieder mit reinspielt und so weiter und so weiter, dass das Universum ja durchaus gerne bereit ist, mit dir zu spielen und dir dienlich zu sein, sozusagen. Oh ja,
ich kann dir Momentum-Geschichten aus meinem Leben erzählen, die sind so verrückt, die würden jetzt aber hier den Rahmen
sprengen. Ja, da kann man sich mit Joe Dispenza und was weiß ich nochmal beschäftigen an anderer Stelle. Und aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
Ja, ganz genau. Ja. Und jetzt erzeugst du dieses Momentum.
Ja.
Und jetzt überleg mal, nicht vor deinen Entscheidungen zu stehen, sondern im Alter im Schaukelstuhl zu sitzen und zurückzublicken.
Mm.
Du wirst nicht bereuen, dass es hier und da stolperig war, dass du an einer Stelle feststecktest.
Mm.
Du wirst nicht bereuen, all die verrückten Geschichten, die du dadurch durchmachen musstest.
Ja, ja.
Du wirst bereuen, was du nicht getan
hast. Ja, hätte ich mal, ne?
Hätte ich mal.
Ja.
Ja? Weil das Leben beginnt, wenn wir uns endlich von unseren Sicherheitsproblemen lösen und wieder echte Probleme annehmen.
Das sagt ja Tony Robbins auch, wer keine Probleme hat, ist tot. Ne? Also, dass du Probleme hast, ist das Zeichen, dass du lebst.
Ne? Ja, aber nicht die eingebildeten Probleme, sondern die echten.
Ja.
Also wir konstruieren uns Probleme, die wir handeln können, tatsächlich.
Und je mehr Angst wir haben, umso mehr konstruieren wir, habe ich das Gefühl, auch, was mir so begegnet.
Und wir müssen auch festhalten, dass Probleme das Einzige sind, was wir haben, um feststellen zu können, dass wir in der Lage sind, das Leben gelingen zu lassen.
Ja.
Das heißt, das baut unseren Selbstwert. Ja? Und ohne Probleme würden wir ja gar nicht wachsen. Stell dir vor, du bist in der 5. Klasse, kommst in die 6. und stehst am Anfang da und sagst, wow, ich komme niemals in die 7., wenn ich den ganzen Stoff sehe. Ich kann den ja noch gar nicht. Nein, dafür gehst du ja durch die 6. Du lernst diesen Stoff erst und wenn du am Ende bestehst, dann geht's weiter in die 7. Ja? Aber frag mal einen 10-Klässler, mach doch mal den Stoff von der 5. oder von der 6. Ja,
das ist zum Beispiel was ich meinem Sohn auch immer sage, dass ich immer sage, du, wenn er sagt, ich kann das nicht, ja, du kannst es noch nicht. Pass auf, wir gucken mal eben drauf gemeinsam und eine halbe Stunde später sage ich, guck, und du kannst es, ne? Also vor einer halben Stunde konntest du es noch nicht, nicht, niemals nicht und du kannst es nicht lernen und so. Ja, dann macht es auch so Klick, ne? Ich sage, du gehst ja nicht zur Schule, weil du alles schon kannst, sondern weil du noch was lernen willst.
Und jetzt nimm das Leben, Schule des Lebens.
Ja.
Ja, und jetzt gehst du auch durch eine Herausforderung. Natürlich kannst du sie am Anfang nicht.
Ja.
Natürlich funktioniert es erstmal nicht. Aber das ist ja das Leben. Mhm. Es haut dich mitten rein. Und wenn du dann die Prüfung bestehst, stehst du hinterher auf einem anderen Niveau im Leben. Ja, deine Komfortzone hat sich praktisch um diese Herausforderung erweitert. In Zukunft ist das kein Problem mehr.
Nee.
Jetzt von der Gehirnseite her müssen wir betrachten, wenn wir nur 3 Tage ohne Probleme durchs Leben gehen, ohne irgendetwas zu wälzen gehören, dann fängt es bereits an zu schrumpfen. Das ist so plastisch.
Echt? Ja, Hammer.
Wir sagen so ein halbes Jahr nur Computerspiele und du bist auf einer Gehirnstufe, so Vorstufe zu Alzheimer.
Ach was.
Ja, das ist nicht Leben.
Ja, ja.
Durch den Wald zu laufen, das Gleichgewicht zu haben, Motorik ist so komplex fürs Gehirn.
Mhm.
Ja, den Duft einzuatmen, die ganzen Geräusche, vielleicht mal nebenbei schnell einen Baum berühren, wenn du dich da wegdrückst oder sowas.
Ja, ja. Ja,
über etwas hinwegspringen.
Die Sensorik.
Ja, dieser weiche Boden dabei, wo du merkst, diese unterschiedlichen Böden, wo du reintrittst und. Alles das ist so komplex, was du da aufnimmst. Das ist nicht vergleichbar mit vor dem Computer sitzen, da durch die Gegend zu laufen, mit den Fingern nur bewegen. Ja?
Nee.
Das sind andere Welten, aber unser Gehirn braucht die Herausforderung.
Ja gut, das Gehirn ist ja noch das gleiche, wie es vor so und so viel 1000 Jahren war. Das hat ja noch nicht nachgezogen mit der Entwicklung. Ne?
Und jetzt musst du dir aber vorstellen, dass wenn wir Alzheimer kriegen, dass es Menschen gibt, die haben so viele Herausforderungen, ja, die haben so viel Wege zu Zielen gelernt, dass das Gehirn also zwar Alzheimer hat, aber du merkst es den Leuten noch lange nicht an. Noch 5, 6, 7 Jahre nicht an. Weil sie Umwege haben. Das ist wie so ein Werkzeugkasten. Und gestern hast du immer noch mit der...
den Hammer benutzt und heute brauchst du die Zange.
Ja, sagen wir mal, du hast sonst immer einen Schraubenschlüssel genutzt. Jetzt ist der weg und du stellst fest, Mensch, ich habe hier sogar einen Bohrer. Hier, da kann ich den Aufsätze raufmachen. Geht ja noch leichter.
Ja.
Und das nächste Mal denkst du, okay, ich habe immer noch die Zange, wenn der Bohrer auch weg ist. Ja?
Ja.
Und du nimmst immer, du weißt nicht, womit du zum Ziel gehst, was im Gehirn läuft. Ja? Aber du kommst immer wieder ans Ziel. Ja. Da gehst nur einen anderen Weg.
Ja.
Wenn du aber im Alter immer noch Probleme löst, wir wissen von Menschen, die haben 20 Jahre Alzheimer gehabt und man hat sie nicht angemerkt.
Ja.
Ja, also du kannst das weit hinauszögern, wenn du dich Herausforderungen stellst. Ja. Immer wieder neue. Ja? Also tust du es nicht und schimpfst darüber. Ich weiß, manche Leute, die haben sich in Probleme hineingeboren. Mhm. Das wirkt wie ein kosmischer Witz. Mhm. Ne? Oder es wurden ja. Probleme hineingeboren. Ja? Oder ein grausamer Witz. Ne? Aber es fällt den Leuten, das wäre natürlich leicht für die Leute zu sagen, guck mal, was mir Schlimmes passiert, wie ich aufgewachsen bin. Ja? Ja. Dass ich nicht glücklich bin, ist doch klar. Und jeder würde sagen, ja, okay, komm, das muss man verstehen.
Ja.
Aber das ist es nicht. Wir sind nicht Opfer. Wir bringen Dinge zusammen, die haben nichts miteinander zu tun. Egal, wo wir aufgewachsen sind, es ist nicht die Ursache für die An- oder Abwesenheit von Glück.
Ja, oder kann ich gut was zu sagen. Ich bin in meiner Jugend, nur mal so, wenn ich das jetzt so runterrechne, im Durchschnitt jedes Jahr einmal umgezogen. Okay. Ich war alleine auf 4 oder 5 verschiedenen Grundschulen. Ich müsste das jetzt tatsächlich mal nachhalten. Also ich kann eine lange Liste von Adressen schreiben, wo ich schon mal gewohnt habe. Und meine Mutter ist 3-mal geschieden. Also das sind alles so, wenn man das jetzt von außen hört, ja, Dinge, wo man sagt, um Gottes Willen. Also meine Kinder sagen immer, Mama, das tut uns total leid. Immer wieder neue Freunde, neue Umgebung, neue, was weiß ich. Ne? Also so jetzt in so ein Abschlussjahrgang, Klassentreffen, das habe ich nicht, weil ich auf viel zu vielen Schulen war. Ich kann mich an die Hälfte meiner Klassenkameraden gar nicht erinnern. Was ich damit sagen will, ist, dass ich ein fast komplett angstfreier Mensch bin. Und wenn mein Mann heute sagen würde, du übrigens, es ist so, wir müssen die Koffer packen, wir müssen nach München ziehen, das würde mir überhaupt nichts ausmachen. Dass ich also sozusagen, das hat mir so viel mehr gebracht, als es mir genommen hat, dass ich also total, sagen wir, ortsunabhängig bin und so ganz, sag ich mal, das Glück habe, dadurch sehr, sehr Sicherheit in mir selber finden zu können. Ja. Weil die Umgebung so oft gewechselt haben. Und das ist immer, das denke ich immer, man muss auch irgendwann, egal was einem widerfahren ist, denke ich immer sagen, so, das war jetzt da hinter mir, aber die Entscheidung, was jetzt vor mir liegt, wie das auszusehen hat, die liegt in mir, das kann nur ich machen.
Damit sagst du ja auch, dass alles, was passiert, 2 Seiten hat.
Ja.
Will ich jetzt die Schwierigkeit, die es mir gebracht hat, da mitnehmen oder will ich die Möglichkeiten mitnehmen?
Ja.
Da bist du wieder der Filter.
Ja, sagt, genau.
Ich kann aus allem mir was rausziehen, was mir später nützt.
Ja.
Ja. Und darum geht es ja letztendlich, diesen Filter richtig zu setzen.
Ja.
Und bereit zu sein, das, was ich wirklich will, auch mal zu fühlen und zu sagen, ich entscheide mich für mich.
Ja.
Ich entscheide mich für mich und ich werde alles dafür tun. Und ich werde auch die Dinge finden, die es braucht, um dahin zu kommen.
Ja, oder mal nachjustieren, dass man sagt, das war so der Weg, jetzt irgendwie fühlt sich das nicht mehr so richtig an, ich justiere nochmal nach und muss tatsächlich nochmal eine andere Schlaufe gehen oder so. Ja. Ne? Also das ist ja auch im Prozess da drin. Ne?
Jetzt haben wir es aber auch, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, was zu tun ist. Sie tun aber nicht, was sie wissen.
Ja, gut, das ist ja auch vielerlei. Deswegen gibt es ja auch solche, man weiß mit gesunder Ernährung, trotzdem gibt es Organisationen wie Weight Watchers. Ja. Wissen weiß ich alles. Ne?
Ja.
Aber manchmal brauche ich einen, der mich an die Hand nimmt und mich mitnimmt. Ne?
Das an die Hand nehmen ist so wichtig.
Ja.
Wenn wir denken, dass wir aus uns selbst heraustreten könnten,
ja.
Das ist den wenigsten gegeben, aber sie haben vorher Impulse gekriegt,
die
ihnen geholfen haben. Von der einen oder anderen Seite, sie tun dann zwar so oder glauben auch selber, dass sie das alles selber gemacht haben, aber es waren die richtigen Impulse an der richtigen Stelle, die jetzt dazu führen, dass sie selber losgehen. Für allen anderen kann ich nur sagen, für alles gibt es Leute, die dich an die Hand nehmen.
Ja, und die den Weg schon gegangen sind, an dem du jetzt entlang stolperst vielleicht, ne?
Ja, ja. Ja, total. Ich glaube ja, ich kenne ja ganz viele, die haben schon 50 oder 100 Bücher darin gelesen.
Ja.
Die sind auch ganz schlau. Die wissen alles.
Intellektuell, ja.
Ja, aber sie gehen den Weg trotzdem nicht.
Ja.
Ja, bereit sein, durch den Schmerz zu gehen und mal den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Das ist etwas anderes. Das bedarf anderer Impulse.
Ja.
Und die gesetzt zu bekommen und zu sagen, okay, ich lass mich jetzt einfach mal begleiten hier ein Stück weit.
Mhm.
Ja. Um dann mit dieser Erfahrung, ich mache ja die Erfahrung, ich gehe ja mit. Es ist ja so, dass mir ja auch nicht nur geholfen wird, da etwas zu klären, sondern mir wird die Erfahrung gegeben, ich bin im Leben ein anderer Mensch hinterher.
Mm.
Jedes Mal verändert sich unser Gehirn ein Stück weit. Ja, das macht unseren Charakter aus. Mhm. Ja, und es stärkt uns. Jede Erfahrung zählt. Ja?
Aber würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen was ganz anderes, aber würdest du sagen, dass das viel auch ein deutsches, / europäisches Phänomen ist, weil dieses Ganze, sich einen Coach nehmen, sich begleiten lassen auf vielerlei Ebenen, vielleicht auch zum Psychologen gehen, zur Psychotherapie, das ist zum Beispiel in Amerika ja viel mehr Gang und Gäbe und im Alltag, also dass man da sagt, ja, mein Therapeut hat zu mir gesagt so und so. Ja. Und hier in Deutschland würde man das ja hinterm Berg halten und sagen, überhaupt nicht, dass man zum Therapeuten geht, da würde man ja mit gerümpfter Nase angesehen. Also ich glaube, das ist auch sehr so ein neues Phänomen für Deutschland, sich so Begleitung zu holen und vielleicht dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, ne?
Ja, dieses, dass die Leute es sich nicht wert sind. Also sie geben mehr Geld für ihr Auto aus, immer noch, oder für irgendwas anderes, was heute innen ist. Das muss das beste Handy, der beste Computer oder sonst was sein.
Ja.
Aber für sich selbst, dass sie nicht begreifen, dass der Invest in sie ihnen die größte Sicherheit fürs Leben bietet, das größte Vergnügen, das größte Glück bedeutet. Ich halte übrigens nichts davon, wenn ich mit Coaches rede, die mir erzählen, ich selber brauche da keinen.
Ach so,
ja. Hallo, also entweder du glaubst an diese Außensicht und diese Begleitung. Ne? Ich selber kann sagen, ich habe einen Coach für Sport, also so einen Personal Trainer für Ernährung. Ich habe einen Coach auch mental, wir tauschen uns gegenseitig aus. Ich habe jetzt sogar zwei.
Ja.
Ich mache ja dieses Mastermind-Ding.
Ja.
Darüber haben wir uns ja auch indirekt kennengelernt.
Ja.
Ne? Und ich habe ja noch die Schule in Amerika.
Genau.
Ja,
also jeder kann irgendwas gut sozusagen. Und der kann dir, davon kannst du partizipieren.
Das ist mein Invest gerade.
In dich, ja.
Und dafür leiste ich mir gerade nichts anderes.
Ja.
Ja. Aber das ist mein Invest in mich.
Aber die Benefits hast du ja nun innerhalb der kürzesten Zeit auch absolut gesehen, dass du sagst, ich wirke jünger, ich fühle mich besser, ich mache Sport, was weiß ich, ich bin fit und so weiter und so weiter. Ja. Dass das also innerhalb der kürzesten Zeit ja auch unglaubliche Früchte getragen hat.
Auf jeden Fall.
Ne?
Weil ich habe ja auch noch so viel vor. Also ich habe für mich geplant, 120 werden zu wollen mindestens.
Ja. Und einmal im Monat machen wir einen Podcast. Da kommen wir lange hin. Du.
Ja.
Sehr gut.
Das meine ich aber völlig ernst.
Ja.
Ich meine das wirklich völlig ernst.
Und die Möglichkeit besteht ja auch.
Die Möglichkeit besteht. Wir wissen heute darum. Ja,
ja,
das
ja
hat
genau.
Viel mit Ernährung und so weiter zu
ist
tun.
So.
Aber ich habe natürlich keinen Bock auf Ernährung, die keinen Spaß macht.
Nee.
Ja? Also muss ich langsam, aber sicher rüber. Es nützt auch nichts radikal gegen sich
herzuzeigen
oder so, weil das ist Stress. Ja. Ich wandere langsam rüber und entdecke immer mehr Sachen, die mir schmecken und auch noch gesund für mich sind.
Also ich kann dir sagen, im letzten Jahr, im Januar, ist meine Oma gestorben mit 98 Jahren. Und meine Oma hat Zeit ihres Lebens, abends einen Korn getrunken.
Ja.
Und gerne auch zwei. Und die war so ein lebensbejahender Mensch. Und die ist abgetreten aus dem Leben, als sie nicht mehr wollte. Als ich kurz vor ihrem Tod bei ihr war, da sagte sie zu mir, also, ich wollte eigentlich gestern sterben. Da haben die Schwestern mir sehr von abgeraten. Ich glaube, ich sterbe morgen. Und so war das. Und dann ist sie wirklich, das war wunderschön, das ist aber auch ein Thema für einen anderen Podcast, so vom Leben auf die andere Seite so gegangen. Das war ganz toll. Also wirklich, das war eine ganz schöne Erfahrung. Und die war aber auch so ein lebensbejahender Mensch und hat also auch viel die Kriegsjahre und so weiter und so weiter. Und trotzdem hat die das Leben so head-on an den Hörnern gepackt und war immer so die vorausging sozusagen. Und das war toll. Und da haben wir sie auch kurz vor ihrem Tod, hat mein Mann sie gefragt, Oma, so nach dem Motto, hast du Angst oder bereust du irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Und sie sagt, ich habe so ein schönes Leben gehabt, es war toll und jetzt gehe ich. Und da habe ich gedacht, das ist doch das Geschenk, wenn du so abtreten kannst. Musst ja gar nicht 98 werden, aber wenn du, sag ich mal,
120 kannst du auch
werden. Kannst du auch werden, aber wenn du jeden Tag, der dir gegeben ist, auch wirklich als solchen genutzt hast sozusagen und auch Leben reingepackt hast und nicht nur vor dich hin vegetiert bis zum jüngsten Tage.
Ich möchte mich nicht konservieren, um 120 zu werden. Ja?
Nee.
Wie heißt es so schön, nicht dem Leben Jahre, sondern Jahren Leben hinzufügen.
Genau.
Ja? Ich möchte leben.
Ja.
Ja, aber ich habe noch sehr viel vor.
Ja.
Ich gucke jetzt gerade, ich nutze gerade die Zeit, ja, mich völlig neu aufzustellen. Ich gucke, ich rechne so ab 15 Jahre, bis dahin hatte ich nicht viel selbstbestimmte Entscheidungen getroffen, die wirklich große Erfahrungen mit sich getragen haben.
Ja.
Und ab 15 rechne ich. Das heißt, ich habe jetzt 42 Jahre Erfahrung auf selbstbestimmte Entscheidungen gemacht. 42 Jahre, habe ich glaube ich, Na, ist egal. Auf jeden Fall.
Scheißegal.
42 Jahre und diesen nehme ich und blicke zurück und sage so, und was machst du jetzt daraus?
Und du hast da ja viel reingepackt, wie du mir vorher erzählt hattest.
Ja, ja, und die nehme ich jetzt und jetzt möchte ich die nächsten gut 60, also 63 Jahre halt planen.
Ja.
Also, und wir wissen ja, wie viel Leben in 10 Jahre passt.
Oh ja.
Ich brauche ja erstmal nur auf die nächsten 10 Jahre schauen, was ich alles möchte. Und da habe ich doch Zeit, jetzt erstmal in mich zu investieren, statt zu sagen, ich will ja noch in Urlaub, das Geld brauche ich für den Urlaub, das Geld brauche ich hierfür, dafür. Erstmal in mich.
Ja, das sagt ja Tony Robbins auch, dass man überschätzt, was man in ein Jahr packt und unterschätzt, was man in 10 Jahre packen kann.
Schon in 3 sieht es schon ganz anders aus, steht man schon ganz woanders und es kommt schon ganz viel Rückfluss und so.
Aber der Urlaubspunkt, ne? Der Urlaubspunkt ist gut, weil mir so oft Leute begegnen, die sagen, oh, weißt du was, ich muss jetzt mal wieder in Urlaub. Und dann denke ich immer, was ist denn los bei euch? Findet ihr euer Leben so scheiße, dass ihr dann ein, zwei Mal im Jahr dann für eine Woche dem entfliehen müsst und dann kommt ihr wieder und zieht wieder so ein Gesicht? Dann macht doch lieber euren Alltag so schön, dass ihr mal woanders hinfahrt, ne? Ja, aber den Rest auch gut findet.
Ja, als wenn man entfliehen muss von dem, was man hat.
Ja.
Ne? Ich meine, ich habe ja selber hier auch gesagt, meine Dame, ich muss mal raus. Ja,
ja. Ja.
Aber das war, weil ich kenne es eigentlich nicht anders. Ich bin immer für Kunden sonst wohin gefahren.
Ja. Ja?
Und habe ganz viel gesehen von Europa.
Ne? Ja.
Das hat sich bei mir auf Europa und vielleicht mal ein bisschen Afrika beschränkt. Ne? Aber
naja, nun, mehr also als die Kunden meisten.
Zumindest.
Ja.
Ne? Ich wollte mal für einen Kunden bis nach Amerika, um da einiges zu machen, aber das hat sich dann nicht... Ach so, bis Asien bin ich sogar gekommen. Ich musste über den Bosporus rüber,
ja,
ne, um da einen Vortrag zu halten. Aber sonst halt, ne, diese Reisen, so viel gesehen, so viel erlebt, ja, durch meinen Beruf.
Mhm.
Ja, ich bin so dankbar dafür, dass Menschen sich mit mir austauschen wollen, von mir hören wollen und...
Ja.
Das ist ja ein Riesengeschenk, ne? Weil ich habe ja mal ein anderes Leben dafür hergegeben, nämlich meine Künstlerzeit. Nur ich fühlte mich nicht mehr sinnstiftend.
Ja.
Ja, und
Sinfluencer, wie man heute sagt auf Instagram.
Naja, ich habe als Künstler extrem gut gelebt.
Ja.
Ne? Extrem gut und habe das aufgegeben, weil ich den Sinn gesucht habe.
Ja.
Ne?
Aber jetzt sag noch mal, wie dieses Leben, was du hast, was ja ein buntes und ein reiches war bis jetzt und was ja noch viel vermuten und erhoffen lässt in der nächsten Zeit. Wie begegnest du denn deinen eventuell vorhandenen Limiting Beliefs? Die werden ja wahrscheinlich kleiner und leiser sein als bei vielen, eventuell auch nicht. Aber vielleicht hast du ja ganz andere Techniken oder was du sozusagen sagen kannst. Wie geht man damit um, wenn... Ich habe jetzt massiv gemerkt, dass auf meinem Weg mit dem Podcast angefangen, je mehr Schritte ich gegangen bin mit der Anzahl der Schritte, auch die Stimmen in meinem Kopf lauter wurden.
Ja.
Und ich sie aber ignoriert habe und habe gesagt, so, ihr seid leise und wartet erstmal ab und dann gucken wir erstmal. Ne?
Ja, grundsätzlich haben unsere Überzeugungen keine inhärente Eigenschaft.
Also ja.
Aus sich heraus sind die nicht begrenzend.
Ja.
Oder irgendetwas. Das heißt, jeder Glaubenssatz hat seine Berechtigung zu einem bestimmten Zeitpunkt gehabt. Eine Überzeugung diente mir an einem bestimmten Zeitpunkt. Das Problem ist, dass sie manchmal global werden. Das heißt, dass ich sie über alle Lebenssituationen ziehe und denke, dass sie zu allen meinen Lebenssituationen passen.
Ja.
Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben gerade wenig Zeit. Ja? Und wenn man die dann fragt, hast du mal, nein, ich habe keine Zeit. Die sagen nicht, ich habe jetzt keine Zeit, die sagen, ich habe keine Zeit. Ja?
Ja.
Die laufen durchs Leben, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das globalisiert sich. Irgendwann haben die Zeit und dann denken sie sich, ich kann ja jetzt nicht aufschauen, was soll meine Mitarbeiter, Kollegen oder mein Chef gerade sagen. Der hat vielleicht letzte Woche noch gesagt, Mensch, du machst so viel Überstunden, du musst mal abbummeln. Nee, was sollen die denn sagen, wenn ich jetzt aufstehe und einfach gehe, weil ich habe heute auf einmal Zeit. Dann fange ich an, am Computer irgendwelche Dateien aufzuräumen und mache irgend so ein Dall-Dings. Aber ich bin ja der keine Zeit hat.
Ja, ja,
am
klar.
Ende des Tages
ich bin ich ja busy.
Recht, ja? Das sind diese, also da fangen an, unsere Glaubenssätze auch gegen uns zu wirken.
Mhm.
Immer dann, wenn ich ein Ziel habe, dann gucke ich nur, warum stockt es?
Mhm.
Warum glaube ich nicht, dass ich es erreichen kann? Weil ich muss erst dies und alles, was jetzt nach dem Weil kommt, sind begrenzende Glaubenssätze für mein Ziel. Und nur die packe ich an. Ich weiß von den anderen Glaubenssätzen, die können passen, können nicht, aber die interessieren mich jetzt nicht, weil jetzt geht es um mein Ziel.
Mhm.
Um das, was ich ersehne im Leben, was mir zusteht, weil es mein Traum ist. Punkt. Ja. Und wenn jemand sagt, ja, aber warum musst du glauben, dass du das... Warum sollte ich das nicht, wenn ich das will? Ich bin doch verantwortlich für mein Leben. Also darf ich mir auch das Ziel aussuchen. Ja. Weil ich muss es erleben, nicht du.
Ja, ja, aber
deswegen
das ist...
Deswegen hat niemand das Recht, auch zu sagen, ja, das ist aber ein blödes Ziel. Oder das ist, ja, ich habe das Recht, das zu sagen, aber es interessiert mich nicht, weil ich muss es erleben. Und wenn irgendjemand in der Familie dann sagt, Mensch, mach doch erstmal das und das und das, ich muss scheitern dürfen, nicht du. Ich muss es doch erleben, nicht du.
Ja.
Ja, und deswegen darf ich meine Träume mir erfüllen, egal welche Träume das sind, egal wie weit weg die sind.
Mm.
Ja? Sie kommen uns näher, wenn wir uns auf den Weg machen. Ja?
Ja, ja.
Aber das Schöne ist, auf dem Weg verändere ich mich. Ich lerne neue Geschichten, also erlebe neue Geschichten, die ich später erzählen kann. Ich erlebe neue Dinge, ich wachse daran, es formt mich. Ja? So viele neue Abenteuer. Ja? Ich bin am Ende ein anderer. Und selbst wenn ich nur den halben Weg gehe, um festzustellen, das ist es nicht. Ich muss rechts weitergehen. Dann ist dieses der gerade Weg nach rechts gewesen, der einzige Weg, die gerade nach rechts sozusagen, weil ich brauchte diesen halben Weg. Und deswegen war dieses erste Ziel so wichtig für mich, damit ich das zweite Ziel sehen kann.
Ja.
Ja? Also im Leben ist die kürzeste Strecke zu einem Ziel nie eine gerade.
Weiß Gott nicht. Ich muss hier gleich mal einmal ganz kurz Stopp drücken. Man kann nur eine Stunde zur Zeit aufnehmen. Da müssen wir ein neues Segment auch machen. Aber ich habe dazu gleich auch noch einen ganz tollen Beitrag. Ich sag's dir. Einen Moment. Also Stan und ich sitzen hier immer noch und wir könnten wahrscheinlich noch 8 Tage durchschnacken. Aber jetzt war gerade das eine Segment zu Ende. Also was ich gerade gesagt habe zum Thema, ist, dass als ich nach England gegangen bin, stand ich in Bremen am Flughafen und da hatte ich solche Angst und habe also so rumgeheult und ich war also einen Millimeter breit davon entfernt, das Ganze abzublasen, zu sagen, weißt du was, ich gehe nach Hause, weil ich nun meine Familie sozusagen zurücklassen musste, sozusagen den Kontinent verlassen. Oh, das hat sich also alles ziemlich vor mir aufgebauscht. Und dann habe ich gedacht, ach weißt du was, fliegst du erstmal los? Wenn das alles komisch oder bäh oder doof ist oder so, dann kannst du ja ganz schnell wieder zurück. Und dann bin ich also über diesen, ich habe gerade zu Stan gesagt, über diesen Angstberg rübergesprungen. Und dann war das also wirklich eine so fantastische Zeit mit so vielen neuen Erfahrungen, neuen Freunden, neuen Leuten, neuer Umgebung, dass ich also da jetzt wirklich in England wie ein zweites Zuhause habe, wo ich also jederzeit hinkommen könnte. Und diese ganze Erfahrung würde mir ja fehlen oder vorenthalten geblieben sein, sozusagen, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, wenn ich in dem Moment nicht gesprungen wäre über die Angst. Und das ist ja das genau das, was du sagst, mit dem Leben und Scheitern und Erleben sozusagen, dass ich das nur selber kann. Das hätte keiner für mich machen können. Das ist nur mein Ding und meine Erinnerung, die ich jetzt ganz tief abgespeichert habe. Und diese Erfahrung, dass je größer die Angst ist, die du überspringst, je größer ist auch der Output hinten raus. Weißt du, also so schwieriger es ist, umso größer ist die Belohnung am Ende, oder wie soll ich jetzt sagen?
Ja, weil du ja mehr Erfahrung automatisch machst. Du hast ja größere Angst, weil du weniger davon verstehst.
Ja.
Angst ist ja immer die Ausgrenzung. Du verstehst etwas nicht. Du
kannst
es nicht greifen, du weißt nicht, was du erleben wirst.
Ja.
Das heißt, da ist viel für dich unbekannt. Und je mehr Unbekanntes da ist, was du nicht fassen kannst, desto mehr lernst du ja automatisch.
Automatisch, ja.
Das heißt, der Output ist deutlich größer. Du wächst massiv.
Aber massiv, ja, auf jeden Fall. Und das passt jetzt so hundertprozentig, weil ich natürlich auf so vielerlei Ebenen einmal meinen Kindern zeigen konnte, es ist möglich. Also für jeden, wenn es für mich möglich ist als dreifache Mutter, ist es für jeden möglich. Man braucht keine Angst, also diese Schwellenangst, ins Ausland zu gehen, ist ja oft so Thema.
Ja.
Was erwartet mich da, pipapo und so weiter. Und ich habe gerade auch zu Stan gesagt, dass ich also in England wirklich, da sind viel ja jüngere Leute, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe da an einem Tisch gesessen mit jungen Leuten aus Südkorea, einer Frau aus Peru, aus Belgien, aus Schweden, aus Spanien. Also ich könnte durch ganz Europa reisen. Ich hätte überall jemanden, den ich kenne, mit denen stehe ich auch, danke an Social Media, noch in gutem Kontakt. Das wäre natürlich nie möglich gewesen. Ne? Und das erweitert den Horizont natürlich auf so unglaubliche Art und Weise, diese anderen Sichtweisen, durch die, wo wir wieder auf den Anfang zurückkommen, wenn du kulturell geprägt bist, wie unterschiedlich das da ist, das ist unglaublich. Ne?
Ja, und auch da entsteht ja wieder Momentum.
Ja.
Ich hatte vorhin davon gesprochen, so wie ich, was ich so erlebt habe. Ich mache mal eine ganz kurze Versuch, Versuch einer Kurzform eines Erlebnisses. Ja. Ich greife mal mitten rein, weil dieses Erlebnis, es hat eine Kette von Momentum erzeugt. Also ganz, ganz viele. Eines daraus war, dass ich meinen Traum, also ich habe in Michigan, bin ich zur Schule gegangen, habe da meinen Abschluss gemacht. Und wollte unbedingt nach Florida zu Walt Disney World. Das war ein Kindheitstraum, für das ich mich als kleiner junger Städtke geprügelt habe. Mhm. Weil andere meinten, da kommst du nie hin. So
ungefähr. Also nicht als Gast und Besucher, sondern irgendwie mitmischen.
Nee, ich wollte da schon als Gast rein.
Ach so.
Ne? Mhm. Aber nun war ich in Michigan gelandet.
Ja.
Und damals stand der Dollar noch bei 3 D-Mark 60.
Ui, ja.
Das war für mich alles viel zu viel Geld. Meine Eltern hatten das Geld ja auch nicht. Ne? Und ich musste ja auch mit Stipendium, als Schüler habe ich mich um alles gekümmert.
Ne? Ja. Und weil du es wolltest und das dein Traum war.
Ja. Guck. Aber ich bin halt in Michigan, also im Norden gelandet. Ja, nicht in Florida. Aber das wäre auch nochmal eine Geschichte, wie ich dahinter gekommen bin. Ja, aber letztendlich musste ich Geld zusammenkriegen, um nach Florida zu kommen, ja, zu Walt Disney World. Ja. Und das war eine Milchmädchenrechnung. Zeitlich hätte ich es nicht gepackt. Ich hätte es einfach nicht, wenn ich Rasen mähen würde. Ja. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Also bin ich losgegangen, habe von jeder Tür geklopft, wollte Rasen mähen für die Leute. Ja. Mit diesem Benzinrasenmäher halt damals. Ne. Und bin aber nur abgewiesen worden. Aber selbst hätte jeder mich angenommen, ich hätte das Geld trotzdem eigentlich nicht zusammengekriegt. Aber ich bin los. Und irgendwann kam ich an eine Tür an und dann schrie schon ein älterer Herr von drinnen, ich hab dich schon gesehen, scheiß Ausländer. Und also wirklich so das ganze Programm, ja, machte mich da nieder, ne, klopfst hier überall an, ne, und willst hier Rasen mähen und so, ne.
Ja.
Und ging dabei so auf die Tür zu, aber ich machte mich schon vom Acker so, ne, so ein Stück, ne, so mit meinem Rasenmäher in der Hand. Dann kam er in die Tür und sagte, bleib doch mal stehen, ne. Ich drehe mich so und so, Sir, so ganz, ganz, ganz ehrfürchtig, ja. Sir, ne.
Ja.
Und er sagt, was soll denn das hier alles, ne, willst du nicht, kommst hier in das Land und ne, kein Geld auf der Naht oder was? Ich sage, nein, Sir, das ist es nicht. Was ist denn das dann? Warum machst du denn das? Ich sage, ich habe doch diesen Traum.
Und
er schwenkt auf einmal um. Ich kriege das in dem Moment noch gar nicht so richtig mit. Das war mir im Nachgang erst so bewusst, dass das der Moment war, als er sagte, was denn für ein Traum?
Ja.
Und ich erzählte von Walt Disney World und er sagte, warum sagst du das nicht gleich? ich gehe da nur so ganz, ganz unsicher, Sir, so, ja, ne? Und der sagt, pass auf, du kannst meinen Rasen mähen unter einer Bedingung.
Ja.
Ich sage, ja, Sir, du gehst nochmal in all die Häuser, wo du jetzt schon warst. Ich habe dich ja gesehen, wie du rumgelaufen bist. Du klopfst nochmal an dieselben Türen und du sagst nicht, du kommst, um den Rasen zu mähen. Du rufst da rein, du bist auf dem Weg, dir deinen Traum zu erfüllen.
Oh, I have a dream, ja.
Und dafür musst du jetzt den Rasen mähen.
Ach,
das
so.
Das sagst du den Leuten.
Ja.
Und es öffneten sich mit mir Tür und Tor.
Ja.
Das Beste ist, jetzt entstand Momentum.
Ja.
Ich kam von der Schule, ich hatte noch mal Familien gewechselt damals, ne, vorher schon. Ne, damals war ich noch erst mit dem Schulbus immer hin und her. Und jetzt konnte ich zu Fuß laufen. Und die Leute sahen mich und riefen mir schon zu, hey, du bist doch der Deutsche mit dem Traum.
Ja. Ja.
Du kannst heute kommen und unseren Rasen mähen.
Ja, das war's für die Amis, ne?
Ja, ich habe Kuchen gebacken und... Und dann zeigten sie mir Bilder von ihren Töchtern. Ich sollte die doch mal daten.
Ach so, ja, okay.
Und ich war auf einer sehr großen Schule. Es war der zweitgrößte Campus von ganz Amerika.
Oh ja.
Also da bin ich völlig untergegangen. Die mich kannten, da war ich halt der komische Deutsche.
Ja, ne? Und wann war das? Welches Jahr?
Das war 81.
Oha, ja, das war
und
ganz...
Und jetzt erzählten die Eltern, also 82 habe ich da einen Abschluss gemacht. Ne?
Ja.
Die Eltern erzählten ihren Kindern von dem, der Auszug, von dem Deutschen, der Auszug. Und das hat sich nur an der Schule rumgesprochen.
Ja.
Und auf einmal war ich der hipste Typ an der Schule.
Ja.
Also nicht, weil ich versucht habe, dort anzukommen und dort überall dabei zu sein. Ich war auf jeder Party eingeladen und manche Mädels kamen und meinten, ich müsste doch wenigstens einmal mit ihnen auf ein Date gehen, sonst wäre es ein Makel für sie.
Oh.
Und weil, so, ne? Also wirklich.
Wo wir ja beim Storytelling, also Chris, falls du zuhörst, schönen Gruß, ja? Ja.
Und genau, da wären wir genau dort.
Ja.
Aber dieses, ich war angekommen, ohne es zu versuchen.
Ja.
Ja, aber nur, weil ich mich auf den Weg gemacht habe, mir meinen Traum zu erfüllen. Die Leute fingen an, für mich zu sammeln, Aktionen zu machen.
Ja, und weil du die Geschichte anders erzählt hast.
Weil ich die Geschichte anders
erzählt habe. Mit Emotionen. Ich kann nicht ihren Rasen mähen, nein, tschüss, sondern... So, ne? Mit Traum genau. Und Emotion.
Und das hat so viel anderes ausgelöst, was du nicht planen kannst. Du kannst nicht sagen, ach, weißt du was, ich gehe jetzt mal hin, erzähle den Leuten von diesem Traum, dann werde ich schon in der Schule ankommen. Das ist doch ein Zusammenhang.
Das verbringst du gar nicht zusammen.
Das bringst du nicht zusammen.
Nee.
Das Beste ist ja noch, der Tag selber, wollte diesmal auch ganz kurz, ne, war ich nur im Jetzt, die ganze Zeit, aber abends dann im Hotel in Daytona Beach, immer mit vier Austauschschülern so auf einem Zimmer, ne?
Mhm.
Und wir saßen da und mir fiel auf einmal auf, was ich getan hatte, was passiert war,
ja.
Dass das wahrscheinlich der Grund war, warum ich überhaupt nach Amerika gekommen bin.
Ja.
Und diese ganze Anspannung ging von mir und mir liefen die Tränen.
Ja, ne? Wenn einem das Adrenalin so abgeht, ja. Dann... Ne?
Und dann kam der, ey, was ist los und so, und wir setzten uns alle auf eins dieser riesen Betten, ne? So im Schneidersitz, so im Kreis, und ich erzählte, was mich jetzt so bewegt und wie ich hier überhaupt hergekommen bin, was mir gerade so aufgefallen ist. Und dann fingen die anderen an zu erzählen. Es klopfte zwischen einer Tür, weil wir wollten eigentlich alle nochmal los, Daytona Beach unsicher machen. Und dann sagten, ey, wir warten auf euch. Wir sagten, geht schon mal los. Ne? Ja. Hier saßen 17-jährige Bengels, denen egal war mit den Mädels und so. Wir wollten gerade, wir waren so dicht am Markt des Lebens. Ja?
Ja.
Die haben die ganze Nacht durchgeredet. Ja? Die anderen klopfen ja zwischendurch, jetzt braucht uns auch nicht mehr suchen, kommen, wir sind wieder da. Ja,
ja. Ja.
Und dann sind wir morgens zum Sonnenaufgang über den Atlantik, dann ne, sind wir raus. Ja, wir waren so dicht am Markt des Lebens. Es ging darum, was haben wir noch vor, wo wollen wir noch hin? Wir begriffen zum ersten Mal unsere Macht.
Was du schaffen kannst, wenn du es willst, ne? Wenn du es auf den Weg bringst. Ja.
Wenn du es auf den Weg bringst.
Ja.
Also alles, was wir erträumen, ist der Weg ins Glück.
Ja.
Es birgt immer dieser Weg dahin.
Ja, ja.
Birgt so viel schönes Leben. Ja, etwas nicht zu tun, weil ich habe ja noch dies, ich habe ja noch das. Ach, weißt du, ich kann ja jetzt nicht, weil...
Das jetzt hast du aber die Kurve gut gekriegt. Jetzt hast du aber die Kurve gut gekriegt. Perfekte Überleitung. Ja, es ist der größte Blödsinn.
Ja, deswegen heißen sie begrenzende Glaubenssätze, weil sie uns begrenzen.
Ja.
Sie beschneiden uns, sie beschneiden unser Leben.
Sie schneiden uns vom Leben ab,
vor allem. Sie schneiden uns vom Leben ab.
Ja.
Ganz
genau. Du, Stan. Ah, was können wir jetzt denn zum Abschluss sagen, mein lieber Herr Gesangsverein?
Du, ich würde gerne... Du hast ja aus meinem Buch auch schon einiges mitbekommen.
Mhm.
Ja, mir fällt gerade ein, dieses in der Veränderung, vielleicht daraus den letzten Absatz. Dürfte ich den hier gerade mal zitieren?
Aber sowas von gerne. Dann halte ich noch mal eben an, während Stan sein Buch holt. Einen Moment.
Du kannst ja die Passage kürzen.
Ja, Stan ist aber auch natürlich bei seiner großen Expertise auch ein begnadeter Autor und hat ein Buch geschrieben, Das Herzprinzip. Ich werde das alles in die Shownotes schreiben. Und damit wir nach diesem fantastischen Gespräch jetzt irgendwie die Kurve kriegen und einen guten Abschluss finden, wird Stan jetzt aus seinem Buch eine Passage vorlesen, die zum Thema irgendwie passend ist, um da jetzt ein gutes Ende reinzukriegen.
Ja.
Also mein Lieber, bitte sehr.
Also ich lese jetzt die ganze Passage vor, diesen ganzen Gedanken.
Unbedingt.
Ja. Das Ende würde sehr gut passen. Ja, aber du kannst es dann zur Not auch rausschreiben.
Auf gar keinen Fall.
Okay. Endlich den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Oder doch wieder einmal zu lange gewartet. Dabei weiß ich aus leidvollen Erfahrungen, dass Abwarten die schlechteste aller Entscheidungen ist. Ich müsste jetzt wohl sagen, die am wenigsten wirksame. In meinem Fall habe ich die ganz große Veränderung gewählt. Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Dazu der Umbau zu Hause. Nichts ist mehr so wie vorher. Habe ich das gemacht? Aus freien Stücken? Warum alles gleichzeitig? Mir kommt der Spruch in den Sinn, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Ich bringe die Möbel zur Müllkippe und was in ihnen lagerte ebenfalls. Über die Hälfte meiner Kleidung wandert in die Altkleidersammlung. Ich stelle meine Ernährung auf den Kopf und fühle mich nicht gut, unfähig zu essen, unsicher, aber immer noch angetrieben. Wir trennen uns nie nur von dem, was wir loswerden wollten, sondern auch von dem, was wir liebgewonnen haben. Eine Trennung hat immer zwei Seiten, aber meine inneren Bilder sind stärker. Meine Vorstellung vom Leben und wie es sich für mich anfühlen soll, treiben mich voran. Ich kann noch nicht einmal sagen, dass ich mich wirklich gegen etwas oder gegen jemanden entschieden habe. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Und darauf richtet sich immer wieder mein Blick. Hinter mir sollte alles geklärt sein. Das klappt leider selten. Alles Ungeklärte tut noch einmal weh. Ich möchte für mein Bild vom Leben stehen können. Ich möchte so wahrgenommen werden und ich möchte Erwartungen schüren, die mich zu deren Erfüllung antreiben, mich wieder wachsen lassen. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Also nicht mein erstes Mal. Ich bin bereits einmal im Leben durch eine vergleichbare Metamorphose gegangen. Allerdings habe ich vergessen, was es alles bedeutet. Ich habe meine Kunden immer zur Veränderung ermutigt. Wie kann ich sie wirklich unterstützen, wenn ich selbst nicht bis ins Herz hinein verstehe, was sie durchmachen? Wenn ich diesen Weg durchschreite, dann werde ich ganz anders Kraft geben können und ermuntern. Meine Glaubwürdigkeit gibt Sicherheit. Ja, es sind diese Gedanken, die wiederum mir Kraft geben. Was würde dir den Mut geben, in die Veränderung zu gehen? Und was gibt dir dann die Kraft, diesen Weg durchzuhalten? Was würdest du aufgeben, um was zu erlangen? Mir geht es dabei gar nicht vorrangig darum, was wir tun, was es zu ändern gilt. Mir geht es vorrangig um das Wie. Wie wir die Dinge tun, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Und wenn wir nicht mehr richtig in unserer Arbeit oder wo auch immer, wenn wir uns da nicht mehr richtig einbringen, wenn uns die Dinge egal sind, dann geben wir ein Stück Leben auf. Wir werden klein, hören auf zu strahlen, atmen nicht mehr so oft durch, lernen unsere Grenzen an der Stelle nicht mehr kennen, hinterfragen weniger, sind seltener neugierig, dafür öfter wahrscheinlich gelangweilt oder gar genervt. Wir verändern uns in einer Art, die nicht unser bestes Selbst hervorbringen. Wenn wir uns dann umblicken, dann trösten wir uns und sagen, das sei doch normal. Wenn das normal ist, sorry, dann will ich das nicht sein. Wir alle haben es verdient, ein erfülltes Leben zu gestalten. Was auch immer wir dafür tun, tun wir es mit der Gewissheit, zu jeder Zeit einen Beitrag darin leisten zu können. Es sind nicht die anderen, die uns runterziehen. Wir sind die anderen, von denen die anderen sagen, dass wir sie runterziehen. Fangen wir an und machen zur Normalität, was nicht normal scheint. Willkommen in der Veränderung.
Stan, mein Lieber, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich danke dir so herzlich für dieses geile Gespräch. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben gerade kurz gesagt, Stan und ich, vielleicht sollten wir eine Podcast-Reihe machen. Es gibt so viel zu sagen. Und mit dieser kurzen Autorenlesung, der wir die Ehre hatten, beiwohnen zu dürfen, verabschieden wir uns aus diesem Gespräch. Ihr Lieben, ich werde euch gleich in die Shownotes schreiben, wie ihr und wo ihr Stan überall finden und erreichen könnt. Wie ihr mich erreichen könnt, wisst ihr, heinhomeedit.de oder heinhomeedit@gmail.com oder auf Instagram oder Facebook @heinhomeedit. Wir hören voneinander. Ich muss jetzt erstmal alles noch ein bisschen sacken lassen, was wir hier alles besprochen haben. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat, wie immer. Und ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt, Stan ist zu finden in meinen Shownotes und sag mal eben deine Internetadresse oder wo man dich gut finden kann.
StanBenz.de, ganz gut. Einfach. Du kannst mich Stan_Benz finden auf Instagram. Mhm. Ja, ich denke, das reicht ja erstmal.
Das reicht ja erstmal. Da werden die auf jeden Fall, die jetzt sagen, mein Gott, was der Mann weiß, den muss ich nochmal in Ruhe sprechen, dich auf jeden Fall finden können. Mein Lieber, ich danke dir recht herzlich.
Danke dir, liebe Theresa.
Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.